Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir sprechen über den großen Preis von Österreich, den Max Verstappen sensationellerweise gewinnen konnte. War das so sensationell? Das werden wir erläutern. Natürlich sprechen wir auch über den desaströsen Tag von Mercedes in Österreich, der erste technische Doppelausfall seit 1955. Ferrari und, das mache ich nicht allein. Ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com begrüße ich den Chefredakteur, unseren Experten hier bei Starting Grid, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Und wir sind nicht nur zu dritt, zumindest nicht die ganze Sendung. Für die ersten beiden Segmente begrüße ich ganz herzlich erneut hier bei uns in der Sendung. Er hat ein anstrengendes Wochenende hinter sich. Das bin ich sehr gespannt drauf, was er dazu erzählen hat. Den Formel 1 Moderator und Kommentator des ORF, Ernst Hausleitner. Hallo Ernst.
Ja, hallo, grüß Gott, benannt. Freue mich, dass ich dabei sein kann.
Wir freuen uns auch, dass das so sehr spontan geklappt hat. Du bist ja gerade ein bisschen unterwegs noch, erholst dich wahrscheinlich von einem sehr arbeitsreichen Wochenende. Ihr hört es auch im Hintergrund. Nimm uns doch mal ein bisschen mit. Das ORF hat zum ersten Mal alle Sessions gezeigt. Es war viel zu tun, viele tolle Interviews geführt. Wie war dein Wochenende?
Ja, das Wochenende war sehr arbeitsreich, aber das machen wir jetzt, also seit den Österreich Grand Prix wieder gibt, seit 2014 eigentlich immer in diesem Umfang alle Sessions live und dann noch jede Menge Vor- und Nachberichte statt. Das heißt, an den drei Tagen, Freitag, Samstag, Sonntag, in Summe über 15 Stunden live berichtet vom Österreich Grand Prix. Und die ganze Geschichte beginnt ja eigentlich dann schon am Mittwoch und dann auch am Donnerstag mit aufgezeichneten Interviews. Ich habe ein langes Interview mit Lewis Hamilton geführt. Ich habe am Mittwoch eine Veranstaltung mit Nico Hülkenberg und Alex Wurz in Linz gehabt. Und ja, so war es eine arbeitsreiche Woche. Und zur Erholung bin ich jetzt gerade eben auf die Eisenauer Alm gefahren. Das ist zwischen Attersee und Wolfgangsee. Ich schaue gerade Richtung Schafberg rauf und ich sitze mitten auf der Alm. Im wahrsten Sinne des Wortes im Heuhaufen.
Und du sprichst mit uns über die Formel 1. Wie hast du das Wochenende in Österreich, vielleicht bevor wir auf das Sportliche kommen, atmosphärisch wahrgenommen? Es war, zumindest was man im Fernsehen gesehen hat, besser besucht als noch letztes Jahr. Die Zahlen sagen das ja auch aus. Die Stimmung schien hervorragend zu sein. Du warst live vor Ort. Nimm uns mal mit.
Also es war wirklich atmosphärisch wunderbar und das hat sich schon im Vorfeld insofern angekündigt, weil der Vorverkauf viel besser gelaufen ist als beispielsweise noch im letzten Jahr. Warum, wieso, weshalb? Da gibt es verschiedene Erklärungsmodelle, unter Umständen auch, dass Red Bull näher dran ist, Red Bull heuer schon gewonnen hat. Drei Teams mehr oder weniger auf Augenhöhe, Meisterschaft spannender, sei es wie es ist, ganz egal. Es war eine wunderbare Stimmung, Vorverkauf war gut und am Ende waren dann am Sonntag über 70.000 Fans da. In Summe haben sie dann bekannt gegeben, 185.000 Fans haben sich in drei Tagen aufsummiert und einen ganz großen Teil zu dieser Stimmung tragen schlicht und ergreifend die Holländer bei. Die sind alle ein bisschen wahnsinnig, haben alle ein Riesentheater dort gemacht und sind einfach sensationell, sind eigentlich von diesem Grand Prix nicht mehr wegzudenken. Und insofern freut es mich dann auch, obwohl ich wirklich durch und durch neutral bin und keinen Piloten, kein Team bevorzuge, aber am Sonntag mit dieser Stimmung, mit 20.000 Niederländern an der Strecke, hat der Richtige gewonnen, wenn man nur auf die Stimmung reduziert.
Ja, Christian, das ist wahrscheinlich so. Wenn wir uns das letzte Jahr erinnern, als Max Verstappen gerade mal durch die erste Kurve gekommen ist oder das ist die zweite Kurve gewesen sein und in Nähe dieser holländischen Tribüne sein Auto abstellen muss, dann hat er das ja auch in Spa gehabt letztes Jahr, da war ich ja auch vor Ort und dieses Jahr scheint es ja auch genauso zu sein, wie einer unserer Hörer zur letzten Ausgabe ja gesagt hat. Der dritte Platz in Kanada, der zweite Platz in Frankreich, der erste Platz in Österreich. Und das war natürlich für die Stimmung absolut klasse, aber auch sportlich verdient für Max Verstappen.
Ja, absolut. Also natürlich muss man fairerweise dazu sagen, dass Red Bull den Grand Prix mutmaßlich nicht gewonnen hätte, ohne den Doppelausfall von Mercedes, über den wir mit Sicherheit noch sprechen werden. Ja. Nur die Formkurve zeigt nach oben, das hat sich abgezeichnet. Max Verstappen in Montreal und in Le Castellet, zwei echt abgebrühte Rennen gefahren, ohne dieses Überaggressive, das ihm den ein oder anderen Punkt dieses Jahr schon gekostet hat. Und ich selbst war leider dieses Jahr nicht in Österreich und möchte da kurz nochmal die Brücke zurückschlagen zu dieser Stimmung, habe die den Genuss gehabt, das am ORF zu verfolgen. Und fand die Atmosphäre wirklich unglaublich. Die ganze Inszenierung, die Red Bull auch betrieben hat, mit der Flagge, die da auf dem Flieger rumgeflogen wurde, mit Fahnen, Choreografien, das war wirklich, wirklich toll. Und das ist auch wirklich der Funke am Fernsehen übergesprungen. Und einen großen Beitrag und Ernstl da Kompliment von mir an dich und das ganze ORF-Team. Weil er hat wirklich der ORF geleistet, weil die TV-Übertragung, und ich weiß, ihr kämpft mit anderen Mitteln als jetzt KIOK zum Beispiel, aber die war exzellent. Und zwar, was ich am ORF wirklich grandios finde, ist diese Mischung aus diesem Entertainment, was großteils aus den kabarettistischen Szenen zwischen dem Ernstl und dem Alex entsteht, einfach auf dieser wirklichen Spontanität, aber gleichzeitig mit einer Kompetenz, die der Alex natürlich hat, und Ernstl, du wirst jetzt das wahrscheinlich demütig sagen, das ist nur der Alex, aber die man auch bei dir spürt. Also es war wirklich ein Genuss, ORF zu schauen an diesem Wochenende, mit dem Highlight, und das habe ich dir gestern ja schon gesagt, am Telefon, dieses Interview mit dem Niki Lauda und dem Helmut Marko. Ganz großes Kino, also wirklich, ich würde das Kapperl ziehen, wenn ich der Niki wäre.
Ja, herzlichen Dank für die Blumen. Nehme ich natürlich sehr gerne entgegen, dieses Lob, und freue mich sehr, dass es dir gefallen hat, offenbar.
Hervorragend. Also, ich glaube, es hat allen, die es gesehen haben, gefallen. Ich konnte es leider nicht sehen. Ich habe es bei F1 TV verfolgt mit dem englischen Kommentar. Denn den deutschen Kommentar kann ich auch bei F1 TV einfach irgendwie nicht, möchte ich einfach nicht anhören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ole, wo hast du es gesehen am Wochenende?
Ich habe es auf F1 TV gesehen.
Ging gut, ne? Also muss man mal sagen, es wird immer besser.
Ja, also ich glaube zwar, die Leute werden in einem Jahr immer noch fragen, ob es denn jetzt flüssig läuft, aber es läuft eigentlich schon seit ein, zwei Rennen relativ flüssig, beziehungsweise total störungsfrei. Manchmal hier, also glaube ich, am Wochenende waren ein paar Tonaussetzer so ab und zu mal, aber das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch, aber das Bild läuft flüssig und das, ja, also kann ich jedem nur empfehlen, der vielleicht nicht so ein Fan von linearen Fernsehen ist, so wie ich.
Ernst, vor dem Grand Prix, vor dem Wochenende, wir haben hier auch viel in der Sendung drüber gesprochen, als wir auf das Wochenende vorausgeblickt haben. Wir haben alle gesagt, Mercedes, ja, sind Top-Favoriten. Das hat sich auch abgezeichnet. Im Qualifying lief noch alles gut. Und ich hatte schon in der Vorschau durch meine grandiose Expertenmeinung gesagt, dass Valtteri Bottas ausscheiden wird wegen eines Defekts. Und so ist es auch gekommen, dass Lewis Hamilton dann noch ausscheidet wegen eines technischen Defekts. Das hat mich dann doch sehr überrascht. Und es war ja auch ein Auf und Ab der Emotionen bei Toto Wolff. Man hat ihn ja erst beim Qualifying noch groß feiern sehen und so dann immer finsterer im Gesicht. Und auch Niki Lauda hat sich ja mit Valtteri Bottas nach dem Ausscheiden von Lewis Hamilton direkt nach hinten verdrückt. Hast du ja in den letzten Jahren jemals sowas erlebt, dass es auch dann durch solche kleinen Ausfälle, durch solche Missgeschicke wieder so eng werden könnte in der Formel 1? Und wie hat dir allgemein das Wochenende von Mercedes gefallen?
Also im Grunde genommen sind wir am Sonntag früh zur Strecke gefahren und haben die Angst vor einem sehr, sehr langweiligen Rennen gehabt. Also die Befürchtung war da, weil einfach die Longarm-Performance von Mercedes am Freitag erdrückend war. Und gerade an diesem Freitag hat ja Red Bull so schlecht ausgesehen wie eigentlich noch nie in dieser Saison. Da hat man eigentlich bis hierher immer gesagt, so das Defizit von Red Bull ist am Samstag im Qualifying. Da haben sie den Rückstand auf Mercedes und Ferrari, aber in den Longruns sind sie eigentlich dabei, und da war eigentlich am diesem Wochenende genau das Gegenteil der Fall. Die waren nirgendwo im Longrun, und die Ernüchterung bei Helmut Marko war ja dementsprechend groß, und dann auch noch im Qualifying sogar geschlagen zu werden von einem Haas-Fahrer. Also es hat ja wirklich sehr, sehr übel ausgesehen. Auf der anderen Seite hat sehr, sehr gut für die Silbernen ausgesehen, und ich hätte mein ganzes Geld verwaltet auf einen Mercedes-Sieg. Zu den technischen Unzulänglichkeiten, die Ihnen sicher zu denken geben werden, kommt ja wieder ein strategisches Eigentor, ein Schuss ins Knie, wie Sie es heuer schon zwei, dreimal geliefert haben. Und da werden Sie sich sicher in irgendeiner Art und Weise hinterfragen müssen. Denn diese Entscheidung, den Lewis Hamilton beim virtuellen Safety Car nicht reinzuholen, das war jetzt nicht einmal eine knappe. Da war jetzt, würde ich mal sagen, noch eine gute Viertelrunde Zeit, um diese Entscheidung zu treffen, rein, nicht rein. Sie haben heuer schon einmal Pech gehabt, wo es sich nicht ausgegangen ist, ihn reinzuholen. Dieses Mal hätten sie die Zeit allemal gehabt. Und es war ja auch die Konkurrenz verwundert, warum der da durchfährt als Einziger. Und dann ist natürlich noch ein Faktor dazu gekommen, mit dem während der Trainingstage niemand gerechnet hat, dass die Reifen zum Blistern beginnen. Das war eigentlich am Freitag nicht zu sehen und am Samstag nicht zu sehen. Und in dieser Art und Weise so massiv auftreten in der gesamten Saison noch nicht zu sehen. Das mag mit veränderten Streckentemperaturen zu tun gehabt. Wir haben viel höhere Streckentemperaturen. Da sind schon einige Faktoren zusammengekommen, dass plötzlich die Überlegenheit ist, abgesehen vom technischen K.O. vom Doppelten, dass die Überlegenheit von Mercedes geschrumpft ist. Ja, und eigentlich da Ferrari mit diesem Blistering überhaupt keine Probleme hatte, Mercedes sehr wohl. Und da sind schon noch andere, wie gesagt, Umstände dazugekommen. Und da wird man jetzt sicher nachdenken bei den Silberpfeilen.
Reifen.
Jetzt hört man einen Traktor vielleicht im Hintergrund. Hört ihn? Jetzt kommt er gerade dahergefahren.
Tatsächlich nicht. Wir haben Thema Gearbox, Thema Reifen, Thema Strategie. Christian, vor allem die Strategiethema ist, glaube ich, eines der ganz wichtigen Themen bei Mercedes aktuell. James Fowles hat nicht zum ersten Mal ins Klo gegriffen, was Strategien anging. Jetzt möchte man natürlich nicht polemisch werden und sagen, ist sein Posten in Gefahr? Trotzdem, glaubst du, das wäre einer, wo man sich mal überlegen würde, bei Mercedes jemand anderen dahin zu setzen?
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das an einer Person hängt und dass auch die Strategieentscheidungen hängen nicht an einer Person. Ich glaube, warum man ihn so exponiert hat, dass er sich am Boxenfunk gemeldet hat und beim Lewis entschuldigt, sodass die ganze Welt es gehört hat und letztendlich ein bisschen vielleicht ihn als ein wenig Sündenbock bei den Hamilton-Fans auf der Karte hatte. Der Grund dafür war, und ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich würde so vermuten, dass man einfach versucht hat, beim Lewis Hamilton, wo man ja schon gehört hat am Boxenfunk, da droht die Stimmung bei ihm zu kippen im Cockpit gerade, dass man ihn einfach versucht hat, in irgendeiner Form zu besänftigen und den Fokus bei ihm für dieses Rennen wiederherzustellen. Das war, glaube ich, der Grund, warum er James Bowles da vorgeschickt hat. Ich glaube nicht, ich weiß es aber nicht, um ehrlich zu sein, dass seine Position wirklich zur Diskussion steht. Was ich aber noch ergänzen möchte zu dem, was der Ernst vorhin gesagt hat, ist, dass der einzige Strategiefehler nicht nur war, dass man verpennt hat, einfach während dieser neutralisierten Phase den Lewis Hamilton reinzuholen, wie es die anderen direkten Gegner gemacht haben, sondern auch danach wäre es meiner Meinung nach ja sehr klug gewesen, gerade in einem Rennen, wo es blistert, diesen Stint, diesen ersten möglichst weit auszudehnen. Mercedes hat sich dafür entschieden, Sebastian Vettel zu covern und zu versuchen, dass man vor Sebastian Vettel wieder auf die Strecke kommt. Aber selbst wir im Redaktionschat haben live während des Rennens gesehen, dass da hinten einige, zum Beispiel auch der Brandon Hartley, mit dem gleichen Reifen, mit dem Supersoft, wirklich sehr passable Rundenzeiten gefahren ist. Weil was passiert ist bei diesem Rennen, war, dass die Reifen zwar, ja, geblistert haben, aber dass, wenn du das 2-3 Runden übertaucht hast, die plötzlich wieder in Gang kamen. Und das, glaube ich, da war man sich nicht ganz sicher, ob das denn so kommt oder nicht. Man konnte es aber tatsächlich bei anderen Fahrzeugen beobachten. Und das, glaube ich, dass ein Fehler war. Weil wenn man den ersten Stint länger rausgezogen hätte noch. Es war ja nicht so, dass der Lewis Hamilton dramatisch Zeit eingebüßt hätte schon. Dann hätte er gegen Ende des Rennens die viel, viel frischeren Reifen gehabt und hätte damit vielleicht nochmal angreifen können aus einer Position 3., 4., 5. Platz, wie auch immer. Also ich glaube, da hat man auf zwei Ebenen ein bisschen gepennt, aber wie der Ernst schon richtig gesagt hat, und auch ich habe das dieses Jahr schon ganz oft gesagt, wenn es ein Team gibt, das in solchen Situationen eine wirklich saubere, gründliche Fehleranalyse betreibt und dann in der Regel beim nächsten Mal stärker zurückkommt, dann ist das Mercedes. Von daher würde ich nicht aufgrund dieses Doppelausfalls jetzt den Schluss ziehen, dass da irgendeine Wende in der WM passiert ist, sondern ich glaube eher ganz im Gegenteil, wenn überhaupt, wird Mercedes jetzt noch besser vorbereitet beim nächsten Rennen erscheinen.
Ole, ist das etwas, was du so unterschreiben würdest, oder glaubst du schon, dass es jetzt, ich will nicht sagen, einen Knacks gibt bei Mercedes, weil es ist ja alles sehr eng und es ist ja noch nichts verloren, aber wenn man jetzt sieht, Sebastian Vettel ist in der Fahrerwertung ganz oben, Ferrari ist in der Konstrukteurswertung ganz oben und es schien auch schon mal bessere Stimmung bei Mercedes zu sein, zumindest das, was wir so von außen sehen.
Ja, das würde ich jetzt nicht abstreiten, aber ist halt wieder was Mercedes vielleicht so nicht kennt oder auch vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet hat. Allgemein ist es ja dieses Jahr relativ schwankend, muss man sagen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man da jetzt beunruhigt ist. Das kann halt mal passieren. Doppelauswahl, technisch bedingt, das ist halt schon krass. Das gab es halt, glaube ich, noch nie in der Hybrid-Ära, wenn mich nicht alles täuscht. Aber Lewis Hamilton hat nur einen Punkt Rückstand in der Fahrer-WM und wenn jetzt Vettel im nächsten Rennen ausfällt und Hamilton gewinnt, dann sieht es halt wieder anders aus. Also man wird natürlich sich überlegen, woran das lag und da die Gründe sicherlich auch finden. Allerdings, ich habe es in der letzten Folge ja auch mal gesagt, Hamilton müsste eigentlich mal wieder ausfallen, ja. Also man kann ja nicht ewig Glück haben und man kann nicht immer Erfolg haben. Und von daher ist es, glaube ich, vielleicht kommt es auch zum richtigen Zeitpunkt für Mercedes, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall glaube ich jetzt nicht, dass man jetzt wahnsinnig beunruhigt ist, sondern man wird sicherlich da weitermachen und da ansetzen halt, dass man wieder Erfolg hat. Und ich glaube, es wird in Silverstone schon ganz anders aussehen. Für Valtteri Bottas ist es natürlich extrem schade, weil der hat dieses Jahr gefühlt das Webber-Auto, weil er hat ja nur Pech einfach und ich glaube, der wird sich mehr ärgern als jetzt Mercedes, aber ich glaube, es wird im nächsten Rennen schon ganz anders aussehen.
Starting Grid F1 Fans, das ist unsere Facebook-Gruppe, in der wir auch immer euer Feedback, eure Fragen, eure Anmerkungen zu unseren Sendungen haben wollen. Letzte Woche bei der Vorschau haben wir darüber gesprochen oder habt ihr die Frage gestellt, glaubt ihr, dass Sebastian Vettel Weltmeister wird, wenn Lewis Hamilton nicht ausfällt? Ja, dann haben wir ja gesagt, dass wir davon ausgehen oder dass wir es unrealistisch sehen, dass Lewis Hamilton wegen eines technischen Defekts ausfällt. Tatsächlich ist das ja jetzt passiert. Hansi-Peter Rabuns hat nämlich geschrieben zur jetzigen Ausgabe, ihr könnt auf die Aussage eingehen, dass Mercedes dieses Jahr keinen technischen Ausfall haben wird. Haben wir so nämlich gar nicht gesagt. Es ist nämlich so gewesen, dass wir gesagt haben, Lewis Hamilton, dass der einen technischen Ausfall haben wird. Das halten wir für unrealistisch und das ist natürlich eingetreten. Deswegen nehmen wir das gerne so an, ne, dass wir da falsch gelegen haben und direkt im nächsten Rennen ist es passiert. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich noch über die Strafe für Sebastian Vettel. Er wurde nämlich 3 Plätze zurückgestuft, weil er im Qualifying Carlos Sainz behindert haben soll. Sinn oder Unsinn dieser Strafe müssen wir besprechen. Natürlich auch der Kontakt zwischen Kimi Räikkönen und Max Verstappen muss auch noch diskutiert werden. Und wir blicken auf das Thema Reifen, auch mit Ernst Hausleitner, der noch für ein Segment hier in der Sendung sein wird. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de. Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren ist mein Name, an meiner Seite ist Ole Waschkau, Christian Nimmervoll von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com und vom ORF dabei Ernst Hausleitner, der ein sehr anstrengendes, möchte ich mal sagen, Wochenende hinter sich hat. Aber Ernst, es ist doch sicherlich auch noch so ein bisschen was hinter den Kulissen passiert und es gibt da ja sowas, dass ihr euch ja immer einen Spaß macht, du und Alexander Wurz, in Sachen Quiz. Und wir hier bei Starting Grid haben auch bald ein Quiz, nämlich nächste Woche der kleine Preis von Starting Grid. Also wenn ihr dabei sein wollt und gegen Christian Nimmervoll im Expertenquiz antreten wollt und dabei 2x2 Karten für den großen Preis von Ungarn gewinnen wollt, der Ende Juli stattfindet, dann meldet euch bei mir kevin.scheuren@meinsportradio.de. Also 2 Teilnehmer werden wir haben und ihr habt beide jeweils die Möglichkeit, gegen Christian anzutreten und diese 2 Karten für den großen Preis von Ungarn zu gewinnen. Sind Wochenendkarten, Übernachtung und Transfer nach Budapest hin müsst ihr selber leisten. Wir haben nur die Karten für euch, aber was heißt nur? Das ist mehr als ein kleiner Preis. Deswegen der kleine Preis von Starting Grid. Weitere Informationen gibt's auf unserer Facebook-Seite. Und Ernst, jetzt bist du dran. Wir wollen hören, was wir im Fernsehen nicht gesehen haben.
Ja, da hätte ich natürlich schon für euer kleines Quiz eine Frage. Bei uns kommt ja trotz der vielen und harten Arbeit der Spaß nicht zu kurz und ich freue mich immer diebisch, wenn ich etwas weiß, was der Alexander nicht weiß. Das kommt selten genug vor, aber in diesem Fall war es wieder so. Ein statistischer Wert, etwas, was die Statistik ausgespuckt hat nach dem Rennen. Und ich habe ihn dann gefragt, weißt du, was die folgenden drei Piloten gemeinsam haben? Bruce McLaren, Eddie Irvine und seit jetzt auch Max Verstappen. So. Und das wusste er natürlich nicht, also das ist eigentlich unmöglich zu wissen. Und er hat dann überlegt und überlegt und überlegt. Und ich habe mir natürlich die Antwort nur hingekrittelt auf meine Unterlagen und eigentlich gedacht, das kann er eh nicht lesen. Und habe mich der guten steirischen Jause zugewandt, die uns ein sehr freundlicher Mitarbeiter des Red Bull Rings vor Beginn der Sendung schon hineingestellt hat. Und das war ja während der Sendung immer eine Versuchung, dorthin zu greifen. Da ist ein Stötzen drauf, klingt ein Speck und eine gute Jagerwurst und wirklich vom Feinsten. So. Und dann drehe ich mich Richtung Jause. Und Alex stippt mir den Zettel raus und schaut nach, was die Lösung dieser Frage ist. Und sagt zu mir dann, Ernst, hast du in deiner Jugend viel geschnapst? Schnapsen, also ein typisch österreichisches Kartenspiel, sag ich, nein, überhaupt nicht. Weil, hat er dann gesagt, wenn du ein Schnapser wärst, dann wüsstest du, dass du dir nie in die Karten schauen lassen sollst. Das war der Hinweis darauf, dass er mir meine Antwort weggeschummelt hat. Wisst ihr zufällig, der Christian war es, weil der Christian war im Fernsehen live dabei, oder?
Ja, ja, also ich hab sofort an die vier Grand Prix-Siege gedacht, die Assoziation ja. Habe ich unmittelbar gehabt. Dass es aber ohne Pole Position wäre, hätte ich nicht gewusst, ehrlich gesagt. Also das wäre
genau so ist es. Das sind die drei Piloten jetzt, die meisten Grand Prix-Siege haben, Bruce McLaren, Eddie Irvine und Max Verstappen, nämlich genau vier an der Zahl und nie in ihrer Karriere auf der Pole Position gestanden. Die waren bei Max, sind wir uns sicher, dass er das irgendwann einmal in Bälde nachholen wird. Bei den anderen beiden wird es schwierig. Aber das ist das, was die drei verbindet. Jetzt habt ihr wieder ein Stück mehr unnützes Wissen.
Ah, was heißt unnützes Wissen? Also vielleicht nehmen wir diese Frage auch einfach mal rein. Mal gucken, ob jemand zuhört. Ja, das ist dann sozusagen eine geschenkte Frage. Aber wir haben einige tolle Fragen vorbereitet. Ich würde gerne schon eine stellen, auch an euch. Aber das halten wir uns noch offen, denn nächste Woche ist das soweit. Ernst. Also dieses so ein Wochenende an einer Formel-1-Strecke und gerade wenn es dann so der Heim-Grand Prix ist, auch für euch beim ORF, ist das was ganz Besonderes. Und wenn wir mal schauen, auch eure Berichterstattung ist gut angekommen, auch in den Quoten. 522.000 haben, glaube ich, zugeschaut. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich hatte es eigentlich gerade noch.
Ich glaube, 580.000.
Genau, 580.000.
Ja, ich glaube. Ja, genau. Und das ist ja bei uns insofern beachtlich gewesen, weil wir ja die Formel-1-Welle auf den Seitensender verbannt haben. Auf ORF2, da ist welches Spiel auch immer, zeitgleich live gelaufen und wir haben mehr Zuschauer gehabt als das WM-Live-Spiel und das war dann eigentlich schon Bestätigung an der Formel 1, würde ich sagen.
Und da muss man auch wiederum
dass
sagen,
wir die Fußball-WM geschlagen haben.
Und da muss man natürlich auch sagen, was für einen Stellenwert hat, du hast es schon leicht angedeutet, was für einen Stellenwert hat Red Bull, wenn es um die Formel 1 in Österreich geht? Auch um die Promotion und um das Wohlfühlgefühl, sag ich mal, natürlich für euch, ne, die ihr ja vom Red Bull Ring leckere Speisen in eure Kommentatorenkabine gestellt bekommt, aber auch für die ganze Atmosphäre rund um den Ring, all das, was da gemacht wird.
Ja, ich würde mal sagen, da ist die Arbeit, die Red Bull da geleistet hat und allen voran Dietrich Mateschitz, um den Grand Prix zurückzuholen, das kann man nicht hoch genug einschätzen, wenn man dort in der Region unterwegs ist und dann die Gaststätten, die Hotels auch sieht, die Mateschitz da rundherum aufgekauft hat und renoviert hat und wunderbar hergerichtet hat. Das ist so ein Impuls für diese Region, dass das gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Wir sind natürlich dann auch Profiteure insofern, dass die Formel 1 in Österreich mit einem Rennen in unserem Land zusätzlichen Stellenwert bekommt und Österreich ist ein Formel 1 Land, obwohl wir schon jetzt eine halbe Ewigkeit keinen Piloten mehr am Start haben. Aber die Tradition ist einfach auch bei uns vorhanden und das spürt man dann bei so einem Heimrennen ganz besonders und das ist eigentlich neben den vielen Arbeitsstunden das Schönste, wenn du dann siehst, wie sich die Leute für die Sache begeistern können. Und das beflügelt einen.
Es gibt ja an der Stelle, Kevin, möchte ich vielleicht noch einen Einwurf machen, ganz bitte. Kurz, weil ich habe es am Montag in meiner Kolumne geschrieben, die M&Ms, Matthias und Marco sozusagen, für die dieser Sonntag mit Sicherheit die Krönung des Projekts Spielberg war, die vorläufige zumindest. Und da muss man echt dem Didi Matthias, glaube ich, als Österreicher noch einmal Danke sagen, weil die Realität ist, damals 2014, als der Grand Prix zurückgekommen ist in die Steiermark, hätte niemand, aber auch wirklich niemand, damit gerechnet, dass die Formel 1 als globale Weltsportart noch einmal nach Österreich zurückkehrt. Weil Österreich ist kein Markt für die Automobilhersteller, dafür sind wir ein zu kleines Land. Es gab kommerziell eigentlich keine Gründe, in irgendeiner Form nach Österreich zu gehen, wenn andere Länder wie Deutschland um ihren Grand Prix kämpfen, die wesentlich größer sind, auch vom wirtschaftlichen Potenzial her. Also das hat wirklich nur und ausschließlich Dietrich Mateschitz möglich gemacht. Und wenn man in der Steiermark ist, im ersten Jahr war das ganz ausgeprägt, aber auch immer noch nach wie vor spürt man auch, bei den meisten zumindest, es gibt auch ein paar wenige Querulanten, aber auch die sind sehr leise geworden inzwischen, rund um den Ring, Stichwort Anrainerproteste, spürt man auch diese Dankbarkeit Red Bull gegenüber, weil was man vielleicht kurz erklären muss für die noch nie da waren, die Region rund um den Red Bull Ring ist eigentlich eine infrastrukturschwache, aber dieser Red Bull Ring gibt einen wirtschaftlichen Impuls auch, Ernst hat es gerade schon angesprochen, Hotels, Umwegrentabilität natürlich durch die Formel 1, riesen MotoGP, das dort stattfindet, ganzjährig Veranstaltungen und Red Bull bietet Freizeitangebot. Also da ist wirklich was entstanden, was Arbeitsplätze schafft, was Umwegrentabilität schafft und was der ganzen Region wirklich in einem größeren Umkreis auch einen Impuls gegeben hat, den es ohne Mateschitz nicht gegeben hätte. Punkt.
Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, Ernst, wenn man ein Interview mit Niki Lauda und Dr. Helmut Marko führen muss? Also das stelle ich mir ja sehr spannend vor. Also, wir können das alle nur von Christians Erzählungen rund um seine Frühstücke mit Helmut Marko hier erwähnen und fühlen. Aber wir selber sind ja noch nicht, Ole und ich sind noch nicht in den Genuss gekommen, auch mit beiden gleichzeitig zu sprechen. Das stelle ich mir doch sehr unterhaltsam vor, auch so in der ganzen Vorbereitung und in diesen paar Minuten, wenn man verkabelt wird oder das Mikrofon eingestellt wird oder sowas. Ist das für dich mittlerweile alles Routine, wenn du dich mit diesen Persönlichkeiten des Formel-1-Zirkus unterhältst oder spürt man da auch sowas wie Spannung oder ist es ganz entspannt?
Na, das ist wirklich super, super entspannt und ganz, ganz locker. Ich kenne ja beide schon sehr, sehr lang und sehr, sehr gut. Und die beiden sind miteinander gerade ihr Geld wert. Das ist das, was ich liebte, das neckt sich. Also man muss jetzt vorausschicken, die beiden kennen sich, glaube ich, über 50 Jahre mittlerweile und schätzen sich sehr. Aber es läuft auch der Schmäh zwischen den beiden und das finde ich wirklich köstlich. Dann Niki Lauda gefragt, sein erster Eindruck, als er den Helmut Marko ein erstes Mal in seinem Leben so richtig wahrgenommen hat. Und dann hat er zu mir gesagt, beim Interview gesagt, dass er die größte Überraschung war, dass er schnell Auto fahren konnte, denn er ist ja schließlich ein Studierter, er ist ja Doktor und normalerweise können nur blöde Leute, so dumme Menschen, schnell Auto fahren. Und dieses Vorteil hätte erstmals im Leben, das ist genau der Helmut Marko widerlegt, das ist der erste Gescheite sozusagen, der erste Gebildete, der schnell mit dem Auto fahren konnte. Dann Marko hat dagegen erwidert, wie er Niki Lauda das erste Mal wahrgenommen hat. Marko war ja Jugendfreund von Jochen Rindt, die beiden sind in Eudersee gemeinsam in die Schule gegangen und haben dort sehr, sehr lustige Tage verbracht. Ich habe wirklich einmal die Gelegenheit gehabt, mich mit Helmut Marko lang über diese Zeit zu unterhalten, wirklich köstlich. Und dann ist irgendwie der paar Jahre jüngere Lauda dazu gestoßen. Und Helmut Markos erster Eindruck war, ja, das war halt so ein schüchternes Bürschchen, das immer schön gekleidet war, immer Sakko an und irgendwie nicht dazu passend. Und der musste sich da auch dann irgendwie erst etablieren in diesem Kreis der Rennfahrer. Das war schon sehr, sehr köstlich. Das Ganze hat natürlich dann gegipfelt, aber das hat dann der Christian auf seiner Seite wahrgenommen, die Vertragsgeschichte mit Daniel Ricciardo, wo dann Niki Lauda mehrmals bestätigt hat, dass die nie mit Ricciardo Kontakt hatten und dass eigentlich null Interesse besteht. Und Marko dann, Christian, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, irgendwie gesagt hat, uns erzählt er etwas anderes, kann ich das bitte abgeklippt haben von euch, vom ORF, weil das möchte ich morgen gern Daniel Ricciardo vorspielen. Weil der in den Vertragsverhandlungen immer mit einem Interesse von Mercedes-Seite offenbar gepokert hätte.
Irgendwie ist das nicht das erste Mal, dass Niki Lauda sagt, wir haben nie mit diesen Menschen gesprochen. Also es ist, es scheint so auch, ist ja auch ein Politikding.
Und er hat ja auch, das vielleicht nur kurz als Ergänzung, ja. Ernst, Niki hat ja auch mehr oder weniger bestätigt, dass Hamilton und Bottas im Grunde genommen alles klar ist.
Genau.
Wo ich mir dann wieder gedacht habe, na servus, Chef, der Bradley Lord kriegt wahrscheinlich jetzt gerade einen Kreislaufkollaps, der Pressesprecher vom Mercedes-Team. Weil Niki ist halt... Er spricht auch Dinge aus, auch wenn sie noch nicht offiziell irgendwo auf einer Pressemitteilung verpapiert sind. Und ich glaube, das ist für die PR-Abteilung von Mercedes manchmal nicht ganz einfach.
Dann müssen wir natürlich noch mit Hinblick auf das, was jetzt am nächsten Wochenende auch für dich ansteht, Ernst, der große Preis von Großbritannien in Silverstone, über die Stimmung auch in England sprechen. Warst ja auch ja die letzten Jahre auch immer in Silverstone. Was erwartest du da für eine Stimmung? Wie unterscheidet sich der britische Fan, Formel-1-Fan vom deutsch-holländisch-österreichischen Formel-1-Fan?
Schwierig zu sagen, aber ich glaube, dass die Briten, würde ich einmal sagen, sehr, sehr auf die Sache fokussiert sind. Das will ich all den anderen nicht absprechen, aber das sind dann richtige Freaks, die auch bei allen Schlagmethod-Rahmenbewerb, Serien und da sitzen und das wirklich mit Argusaugen betrachten. Bei österreichischen und vor allem niederländischen Fans, wie wir es jetzt wahrgenommen haben, steht dann auch die Stimmung immer sehr im Vordergrund. Wir haben ja da wirklich sehr amüsante Reportagen aus dem Max Verstappen Village auch geliefert und das war dann schon Party pur, wenn da 20.000 Niederländer gleichzeitig auf den Putz hauen, dann steppt wirklich der orange Bär und also so glaube ich, hat das für die mehr Volksfestcharakter auch ein bisschen, während du zumindest mein Eindruck, den ich in den Jahren gewonnen habe und deswegen schätze ich das Publikum in Großbritannien auch immer sehr, dass es ein extrem fachkundiges Publikum ist, die sitzen da bei Regen, Schnee oder Sonnenschein immer gleich auf ihren Campingstühlen und starren einem nach dem anderen Auto nach. Und was immer sie sich da dabei auch denken, aber es schaut zumindest so aus, als ob sie eine Ahnung davon hätten.
Ja, dann noch die letzte Frage an dich. Was erwartest du für ein Wochenende in Großbritannien?
Ich hoffe, dass wir drei Teams auf Augenhöhe haben und grundsätzlich wäre die Strecke auch so konzipiert, dass man dort Mercedes, Ferrari und Red Bull irgendwie auf einer Ebene wieder haben werden. Was dazu kommen wird, es wird uns ein hochsommerliches Wetter dort blühen. Es wird sehr, sehr heiß werden. Die Prognose lautet auf 30 Grad am Sonntag und das ist ja atypisch für Silverstone. Schauen wir mal, wie man dann dort mit diesen sommerlichen Temperaturen umgeht.
Und dann auch noch die dünneren Laufflächen auf den Reifen. Eieiei, da bin ich ja mal gespannt, ob das wieder ein großes Thema für nächste Woche wird. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Ernst, dass du dir so kurzfristig noch die Dankeschön. Zeit genommen hast. Wünsche dir noch ganz viel Spaß beim Mountainbiken. Komm heil wieder runter.
Danke, jederzeit wieder.
Sehr gerne.
Okay, danke. Bis bald.
Bis bald. Wir machen noch eine kurze Pause und dann gehen wir gleich in die tiefe Analyse des Österreich Grand Prix mit all den Themen, die zu besprechen sind, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Die Analyse des großen Preises von Österreich steht an und wir beginnen mit dem Qualifying. Und das war hochinteressant, hochspannend. Und wir haben es ja gerade schon angesprochen, also Ernst hat es angesprochen, nach dem Qualifying, da war nicht abzusehen, was Red Bull instande ist zu leisten, was das Ergebnis angeht. Es war ein Qualifying nicht nach Maß. Ein Qualifying nach Maß war es für Mercedes, da sah danach alles aus, so nach dem Motto, ja, das wird auf jeden Fall was. Und es war ein durchwachsenes Qualifying für Sebastian Vettel. Er wurde zwar Dritter, aber am Ende musste er drei Plätze zurück, startete vom Platz 6, weil er Carlos Sainz blockiert hat, der auf seiner schnellen Runde war. Also gerade bei den Top-Teams war es durchmischt. Und dazwischen Romain Grosjean, der sogar noch vor Daniel Ricciardo sich qualifiziert hat. Also ein Qualifying, was hochinteressant war, Ole. Müssen aber, glaube ich, auf jeden Fall über die Strafe für Sebastian Vettel sprechen. Ne? Also diese drei Plätze zurück, hättest du sie gegeben?
Schwierig. Also natürlich, es steht halt so im Regelwerk. Ne? Also und er war ja definitiv auf der Ideallinie und hat ja dadurch Carlos Sainz behindert und zwar auch nicht so ganz ungefährlich für Carlos Sainz. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, dass ja Carlos Sainz jetzt nicht unbedingt einen Nachteil davon hatte, weil es hat sich sowieso nichts bewegt. Hätte sich auch nicht wahrscheinlich. Aber ja, wahrscheinlich hätte ich sie nicht gegeben, aber es steht halt so in den Regeln und dann kann man da nicht mit zweierlei Maß messen. Also aber ja, war Aufregung dann im Internet natürlich wieder, weil dann wurde wieder gesagt, ja, also Hamilton kriegt ja nie eine Strafe, sondern es ist ja immer nur Vettel und es sind ja sowieso, wollen ja sowieso, dass Mercedes Weltmeister wird. Und ja, Hamilton macht den Fehler einfach nicht. Genauso wie Mercedes. Denn ja, Ferrari hätte ihm natürlich hier auch einfach sagen können, dass der Sainz da kommt, das sieht man ja. Dann muss er da nicht so rumcruisen, beziehungsweise hätte die Ideallinie frei machen können. Also von daher insgesamt ein Fehler des Teams, aber letztendlich hat Sebastian Vettel ja nicht so viel gekostet im Rennen. Klar, wenn er weiter vorne gestanden hätte, hätte er vielleicht das Rennen gewonnen, aber das weiß man eben nicht. Und so war es dann im Rennen dann doch Schadensbegrenzung.
Tim Le Chicard hat in unserer Starting Grid F1 Fansgruppe geschrieben, er war dort beim großen Preis von Österreich, hat ja noch versucht, eine Karte loszuwerden bei uns in der Gruppe. Ich hoffe, das hat noch geklappt, weiß ich aber nicht. Er hat dieses Überholmanöver von Sebastian Vettel gegen Lewis Hamilton live von der Red Bull Tribüne aus gesehen. Sensationelles Überholmanöver von Sebastian Vettel, können wir gleich noch drauf eingehen. Er fragt aber was, Christian, und zwar, er würde gerne wissen, was in den ersten Runden mit Vettel los war. Der Ferrari war so langsam. Vettel musste sich sogar vehement gegen den zweiten Haas verteidigen. Anschließend konnte er die Lücke zu Kimi und Red Bull nicht schließen. An was lag das?
Wir können nur mutmaßen natürlich, woran das lag, aber ich glaube, eine Mutmaßung liegt sehr, sehr nahe, nämlich, dass es einfach an den Reifen lag, weil Ferrari ist ja mit anderen Reifen ins Rennen gestartet, dadurch, dass sie sich anders qualifiziert haben, als Red Bull und Mercedes das getan haben. Und mit diesen Temperaturen, die ein bisschen höher waren, war es, glaube ich, einfach so, dass Ferrari da mit dem weichen Reifen einfach den Reifennachteil gehabt hat. Anders ist es nicht zu erklären. Später ging es dann ja besser im Rennen. Also speziell nach dem Reifenwechsel war Ferrari ja richtig konkurrenzfähig und hat auch nicht die oder nicht im gleichen Ausmaß die Reifenprobleme gehabt, wie das bei Mercedes der Fall war. Aber ich gehe fest davon aus, ohne das als bestätigte Information vom Team zu haben, das muss ich dazu sagen, dass das an den Reifen gelegen war, weil das war der offensichtliche Unterschied, den es da gab in diesen ersten Runden. Und da sind wir davon ausgegangen, dass das dem so ist in der Analyse auch. Dass dann Ferrari sich echt ganz gut recovered hat in diesem Rennen, das kam für mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen überraschend. Aber wie gesagt, die Reifen sind dieses Jahr einfach echt in vielen Rennen ein bestimmendes Thema. Auch sehr schwer vorherzusehen für die Ingenieure, glaube ich, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, Brandon Hartley hat 54 Runden mit den Dingern gefahren und ist bis zum Schluss, bis zu seinem Ausfall, hat er auch natürlich in Toro Rosso-Verhältnissen gedacht, aber war sehr konkurrenzfähig unterwegs. Das heißt, wenn man mit diesen Reifen diese Blistering-Phase einfach durchgestanden hätte, glaube ich, dass sich der Reifen wiederholt hätte. Umgekehrt wissen wir natürlich nicht, gilt das, was auch für ein Toro Rosso gilt, auch für den Mercedes. Das ist die andere Frage, die wir nicht beurteilen können. Aber es sah so ein bisschen danach aus, als wäre das der Fall gewesen, dass die Reifen eigentlich mehr ausgehalten haben, als man denen zugetraut hat im Vorfeld. Und das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass das dieses Jahr passiert, sondern das haben wir schon bei ein paar Rennen in ein paar Fällen gesehen. Von daher ist da vielleicht auch in der einen oder anderen Situation seitens der Kommandostände einfach ein bisschen mehr Mut erforderlich, weil es gab schon einige Male diese Fälle eben, dass die Reifen mehr ausgehalten haben als prognostiziert, aber es gab eigentlich noch keinen Fall, wo es umgekehrt war, also dass die Reifen wirklich dramatisch früher eingebrochen wären, als man dachte. Von daher glaube ich, dass man vielleicht ein bisschen umdenken muss und im Rennen einfach sagt, okay, wenn es keinen akuten Anlass gibt mit einem dramatischen Rundenzeiteneinbruch, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man mit diesen Reifen vielleicht noch länger fahren kann.
Vielleicht sollten wir auch da nochmal Kimi Räikkönen mit reinnehmen und Ferraris Leistung generell an diesem Wochenende. Kimi Räikkönen, der einen hervorragenden Start erwischt hat, ja eingepresst war zwischen den beiden Mercedes, hat er ja auch im Interview gesagt, er musste dann zurückbleiben, konnte nicht richtig durchziehen, wäre eventuell vorbeigekommen. Carsten Duchamp schreibt, meiner Meinung nach hätte Kimi das Rennen gewinnen müssen. Gestern war seine Chance zu zeigen, wie gut er noch ist und wertvoll für Ferrari wäre, wenn man bedenkt, wo Sepp nach der ersten Runde war und wo in der letzten dann, also wie klein der Abstand dann zu Kimi war. Das hätte er machen müssen gegen Verstappen. Da hat man ja auch gesagt, man konnte nicht angreifen, weil die Reifen das nicht hergegeben haben. Es gab gar keine Chance, Max Verstappen anzugreifen. Kimi durfte aber vor Sebastian Vettel bleiben, Christian. Da hat dann noch jemand eine Frage gestellt hier, und zwar Philipp Stoppe. Kleine Spekulation zum Thema Silly Season. Kimi durfte unerwartet vor Sebastian Vettel bleiben. Ein Indiz für den Verbleib über 2018 hinaus. Christian, wie ist Kimi Räikkönens Leistung einzuschätzen an diesem Wochenende und Ferraris Leistung im Großen und Ganzen?
Ich gehe gleich auf deine Frage rein, aber ich wende mich erstmal der Lesermeinung zu. Ich habe nämlich einen ähnlichen Gedanken gehabt, während des Rennens noch. Das habe ich auch bei uns in der Redaktion gesagt, habe ich gesagt, du, überlegt euch mal, es gibt jetzt hier keine Stallorder, aber wenn der Kimi wirklich was für seine Zukunft bei Ferrari tun möchte, wenn es nicht eh schon zu spät ist, dann wäre er jetzt eigentlich verdammt klug, wenn er den Vettel einfach freiwillig durchlässt und ein Signal setzt, was für ein guter Teamplayer ist und wie wichtig er für Ferrari auch sein kann, weil schnell ist er ja. Und wenn er dann auch auf Teamplayer spielt, also ich hätte das in seiner Position für einen nicht unklugen Move gehalten, weil ob er jetzt Zweiter oder Dritter wird, ist letztendlich völlig wurscht. Auf dem Podium wäre er so oder so gestanden. In der WM spielt er auch keine Rolle mehr. Ob er das selbst auch so sieht, ist die andere Frage. Aber ich glaube, da hätte er wirklich ein Signal setzen können. Andererseits wissen wir nicht mit Sicherheit, wie es denn jetzt für nächstes Jahr aussieht bei Ferrari. Es heißt ja, alle Spatzen pfeifen das von den Dächern, dass mit Leclerc längst alles klar ist. Wir hören auch nach wie vor, dass das Thema Fahrerwechsel in der Saison noch nicht vom Tisch ist. Die Faktenlage ist, glaube ich, die, dass das einzig und allein an Sergio Marchionne liegt, was der denn möchte. Weil Charles Leclerc hat als Ferrari Junior einen Vertrag bis Ende 2020, wo Ferrari, ganz ähnlich wie das bei den Red Bull-Fahrern übrigens auch der Fall ist, über ihn entscheiden kann. Also wenn die entscheiden, du fährst jetzt das nächste Rennen für uns, dann kann Marchionne das jederzeit tun. Da hat auch Sauber überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Und die Frage ist halt jetzt, ist zwischen Marchionne oder zwischen Ferrari und Räikkönen irgendwas vorgefallen, was wir vielleicht nicht wissen, dass das früher stattfinden könnte? Oder fährt er die Saison doch zu Ende? Oder gibt es vielleicht doch noch einen Ausweg, dass Kimi nochmal ein Jahr dranhängt, damit man Leclerc ein bisschen reifen lässt? Also da gibt es ganz, ganz viele Fragen. Radio Fahrerlager meldet halt sehr stark, spätestens 2019 wird der Charles Leclerc drinnen sitzen. Ich habe auch gerade am Sonntagabend dann noch von jemandem, der eigentlich ganz gut vernetzt ist im Paddock, gehört, dass auch die Option Ricciardo noch nicht ganz durch ist bei Ferrari. Das kann ich Stand jetzt nicht nachprüfen, ob da irgendwas dran ist. Also sehr, sehr spannend, die Fahrerfrage bei Ferrari und eigentlich auch das Einzige, was momentan noch Spannungsmoment birgt, weil, wie Niki Lauda beim Ernst im ORF gesagt hat, bei Mercedes ist die Entscheidung durch, auch wenn sie noch nicht kommuniziert wurde. Aber da werden Hamilton und Bottas weitermachen.
Über die sprechen wir natürlich gleich noch. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei Ferrari, Ole. Dieses Überholmanöver auch von Sebastian Vettel gegen Lewis Hamilton in der 39. Runde. Das war schon gut. Das war schon abgebrüht. Hat er die Strecke komplett ausgenutzt und Lewis Hamilton hat ihm so wenig Platz wie möglich gelassen, ohne unfair zu sein. Und Vettel quetschte sich vorbei. Das war ein richtig großer Move von ihm und er kam ja auch immer näher ran an Kimi Räikkönen. Und jetzt erinnern wir uns natürlich alle an das Jahr 2001, als Jean Todt sagte, let Michael pass for the championship, damals in Richtung Rubens Barrichello und alle, ja auch so ein bisschen die Sky F1-Kommentatoren haben auch in diese Kerbe geschlagen, haben aber auch einhellig gesagt, das dürfen sie jetzt nicht machen, vor allem Martin Brundle hat das gesagt, haben sie dann auch nicht gemacht. Warst du überrascht, dass sie das nicht gemacht haben?
Ja, ein bisschen war ich schon überrascht. Ich war viel überraschter eigentlich, dass die Leute im Internet, auch in unserer Gruppe, dann geschrieben haben, warum machen sie das denn nicht? Ja, also das ist halt das, was ich mich so frage. Vor 17 Jahren hat man sich darüber aufgeregt, dass man das macht, genauso wie vor 8 Jahren in Deutschland damals mit Alonso und Massa. Und jetzt sagt man, ja, aber das müssen die ja machen, die müssen dann doch Vettel vorbeilassen. Also das kann ich dann nicht ganz verstehen. Also ehrlich gesagt fand ich persönlich gut, dass man es nicht gemacht hat. Also ich glaube, gerade auch, weil es in Österreich war, wenn man das jetzt wieder gemacht hätte und gesagt hätte, ah, Kimi, lass mal Sebastian vorbei. Ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen auf allen Seiten. Also das hätte man nicht machen dürfen und man hat es ja auch nicht unbedingt nötig gehabt. Also schreiben dann auch Leute, dass ihm vielleicht dann im Endeffekt die WM kosten könnte und so, das glaube ich persönlich nicht. Erinnere mich an Ungarn letztes Jahr, wo ja Hamilton Bottas vorbeigelassen hat. Der ist trotzdem Weltmeister geworden, Hamilton. Also wenn es daran scheitert, dann hat man aber grundsätzlich mal was falsch gemacht. Ich fand das schon gut so, dass man Kimi auch mal da vorne lässt, weil Kimi ist insgesamt ja auch ein gutes Wochenende gefahren, auch ein gutes Rennen. Zu dem anderen Punkt, da weiß ich nicht, warum man dann sagt, also Kimi, er wird Zweiter, ja, startet super, super Qualifying, dann sagt man, Kimi ist eigentlich zu langsam, weil Vettel ist ja auch dann Dritter geworden. Also bin mir nicht sicher, ob Vettel an Verstappen vorbeigekommen wäre. Ich glaube persönlich nicht. Und von daher fand ich das insgesamt schon eine sehr gute Aktion von Ferrari, dass man Kimi den zweiten Platz hier gelassen hat. Für mich eigentlich dann eher ein Indiz, dass er nicht bleibt, um ihm das halt nochmal zu geben. Könnte mir auch vorstellen, dass wenn vielleicht die WM früher entschieden ist oder so, dass man ihm noch oder Sebastian Vettel irgendwelche Probleme hat, dass man ihm nochmal einen Sieg gibt dieses Jahr. Für mich, wie gesagt, eher ein Indiz dafür, dass er eben nicht bleiben darf, sondern vielleicht dann sogar das Cockpit tauscht mit Charles Leclerc. Das steht ja auch im Raum. Also stehen ja so viele Sachen im Raum generell. Wurde ja auch schon in McLaren geschrieben mit Daniel Ricciardo. Also ist schon interessant, was so abgeht. Am Ende wird er wahrscheinlich einfach bleiben. Ja, so wie es immer ist. Also insgesamt fand ich das wirklich gut, dass man hier die Steuerregie nicht gemacht hatte, weil ich glaube, wenn man hier in dieser Situation, was genau die gleiche Situation ist wie 2001, weil da erinnern wir uns, hat David Coulthard das Rennen gewonnen. Und da ging es auch, glaube ich, nur um den zweiten Platz. Ich glaube, dann wäre das Image von Ferrari erstmal auf längere Zeit wieder sehr beschädigt worden. Das hätte man nicht machen können. Und ich glaube, dass die gleichen Leute, die jetzt sagen, warum hat man das nicht gemacht, sich dann genau darüber aufgeregt hätten.
Christian, es war für Ferrari, für den Hersteller Ferrari, ein hervorragender Sonntag. Wir haben Kimi Räikkönen auf Platz 2, Sebastian Vettel auf Platz 3, Romain Grosjean auf Platz 4, Kevin Magnussen auf Platz 5 in den beiden Haas. Das beste Haas-Ergebnis im 50. Rennen des Haas-Teams in der Formel 1. Endlich mal beide so hoch in die Punkte bekommen, da wo sie eigentlich sein wollen. Und dann auf Platz 9 und Platz 10 Charles Leclerc und Marcus Ericsson. Beide sauber in den Punkten. Nur ein McLaren in den Punkten mit Fernando Alonso. Der musste da ordentlich für kämpfen. Und Charles Leclerc, wenn wir mal sein Rennen noch mal ganz kurz rekapitulieren, gerade zu Beginn des Rennens, ist er einmal einen kleinen Ausritt gehabt und musste sich zurückkämpfen. Hat das auch geschafft. Musste dann kurzzeitig Marcus Ericsson vorbeilassen, der eine schnellere Pace hatte, der konnte das aber nicht nutzen, konnte nicht an Fernando Alonso vorbeiziehen, hat dann den Platz wieder zurückbekommen, deswegen Charles Leclerc auf Platz 9. Einige in unserer Gruppe schreiben jetzt, ja, man hat ja gesehen, durch den Ausritt für Charles Leclerc kommt Ferrari zu früh.
Ja, da muss ich ganz kurz was sagen. Also das ist ja wohl der größte Blödsinn, den ich jemals gelesen habe.
Tatsächlich wollte ich genau also, das auch sagen, ja.
Das ist ja wohl, also da habe ich mich gestern auch ein bisschen drüber aufgeregt. In Frankreich und bei den anderen Rennen sagt man, ja, also der muss sofort in den Ferrari, also das ist ja der neue Superstar. Und jetzt macht er einmal einen Fehler und dann schreibt man, ja, der macht noch zu viele Fehler. Also die Formulierung ist da auch total bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil zum Beispiel Sebastian Vettel oder Kimi Räikkönen, die machen ja nie Fehler. Die machen ja alles richtig. Ja, also gerade Kimi Räikkönen, der würde ja nie Fehler machen. Also Blödsinn. Absoluter Blödsinn und die Tatsache, dass er trotz des Fehlers noch auf Platz 9 gefahren ist, das zeigt doch eigentlich seine Qualität und er war ja auch wieder in Q2, also und man hätte er den Motorenwechsel da nicht gehabt oder den Getriebewechsel oder was es war, dann wäre er vielleicht noch weiter nach vorne gekommen. Also kannst gerne fortführen, ich finde es Blödsinn.
Genau das wollte ich nämlich nur auch sagen. Also wunderbar, Ola hat mir die Worte aus dem Mund genommen, Christian. Nimm uns doch mal mit in deine Gedankengänge zu den anderen Ferrari-Teams. Beginnen wir doch einfach mal mit Charles Leclerc und Sauber und dann arbeiten wir uns zu Haas und Romain Grosjean vor, der laut den Noten der Redaktion von Formel1.de, motorsporttotal.com und den Noten von Marc Surer der beste Fahrer des Wochenendes war.
Ja, also vielleicht fangen wir bei Romain Grosjean an.
Fangen wir doch
mich
da an.
Okay. Freut für ihn persönlich, weil er hat es wirklich, wirklich schwer gehabt. Natürlich zum Teil einfach selbst verschuldet. Also ich glaube, das ist auch allen klar. Auch bei Günther Steiner hat man in den letzten Wochen jetzt gemerkt, dass da doch ein bisschen wie soll ich sagen, nicht Druck ausgeübt wurde auf Grosjean, aber man hat schon gemerkt, wenn man ihm zuhört, dass Grosjean nicht mehr komplett außer Frage steht. Nicht wegen seinem Speed, weil dass er schnell Auto fahren kann, das war, glaube ich, allen immer klar, aber weil man irgendwie das Gefühl kriegen konnte, bei Romain Grosjean laufen irgendwie in seinem Kopf ähnliche Rädchen ab, wie damals 2012, als er wirklich eine blöde Situation nach der anderen gehabt hat und dann auch mit Mentaltrainern arbeiten musste, um sich selbst wieder irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Jetzt hat er in Österreich wirklich ein blitzblank sauberes Wochenende abgeliefert. Super schnell gewesen, Qualifying hindurch schon, auch schneller als Kevin Magnussen. Natürlich genutzt die Gunst der Stunde, dass der Haas einfach in Österreich gut funktioniert hat. Im Übrigen, wenn wir uns zurückerinnern an letzte Woche, genau das haben wir auch angekündigt, weil es war 2017 schon so. Ich weiß nicht was, aber irgendwas gibt's an dieser Strecke in Österreich, was dem Haas extrem entgegenkommt. Vielleicht ist es die Höhenlage, die ja Auswirkungen hat auf die, weil weniger sauerstoffreiche Luft in den Motoren angesaugt wird. Vielleicht ist das irgendetwas, was Ferrari hilft. Reine Theorie. Wenn irgendwelche Ingenieure zuhören, klärt uns auf, ruft uns an und sagt uns, ob da was dran sein kann. Und Grosjean, wie gesagt, einfach ein blitzblankes Wochenende halt abgeliefert. Auch Magnussen, im Griff gehabt, aber er war halt immer diesen Zicken schneller, das ganze Wochenende durch und perfekt gemacht. Magnussen auch ja direkt hinter Grosjean ins Ziel gekommen, also auch der nicht viel falsch gemacht, obwohl auch die, wenn ich mich recht erinnere, genau wie Lewis Hamilton den Boxenstopp verpennt haben während der VSC-Phase. Aber das Team war konkurrenzfähig genug, dass es trotzdem gereicht hat für diese Plätze 4 und 5. Und Sauber macht einfach momentan diese kontinuierliche Entwicklung durch, dass das Team sich nach und nach weiter ins Mittelfeld heranarbeitet und wirklich konstant punktet. Und Fred Vasseur, der Teamchef, hat da einen validen Punkt genannt, nämlich, dass es besser ist, in jedem Rennen 8., 9., 10. zu werden, kleine Punkte zu sammeln, als auf einen Schlag mal wo vielleicht 10 Punkte mitzunehmen. Einfach weil es keine Zufallstreffer sind, die wir da beim Sauberteam gerade sehen, sondern wirklich eine sukzessive Entwicklung, die da stattfindet gerade. Das ist sehr positiv. Mit Sicherheit hilft das fahrerische Talent von Leclerc da ganz gut mit. Aber das Auto scheint auch wirklich gut zu sein, weil wenn Markus Eriksson damit in die Punkte fahren kann, dann ist auch der Sauber nicht so schlecht. Also ich glaube, beide Teams, Haas und Sauber, in Österreich wirklich gut umgesetzt, mit Punkten belohnt worden. Und wie gesagt, besonders für Haas freut sein, weil das ist jetzt, es wurde Redemption genannt von Günther Steiner, das ist halt jetzt so ein bisschen der Ausgleich für Australien. Nichtsdestotrotz, diese Australien-Punkte fehlen immer noch. Aber Haas hat das hervorragend gemacht. Und was es jetzt abzuwarten gilt, glaube ich, ist, ob das von Haas, so wie 2017 in Österreich, wirklich eine streckenbedingte Situation war, dass sie so konkurrenzfähig waren, oder ob sie diese Form auch auf die nächsten Rennen konservieren können. Ich glaube, das ist jetzt eine sehr entscheidende Phase für Haas. Wenn es darum geht, können sie in der WM mit Force India und Co. und vielleicht sogar Renault nochmal mitkämpfen. Ich glaube, das ist ambitioniert, aber zumindest haben sie in Österreich mal einen wichtigen Grundstein dafür gelegt.
Absolut, bin sehr gespannt, was Haas in Großbritannien zeigen wird. Kommen wir nochmal ganz kurz zu Sauber und Charles Leclerc. Manuel Nofollow in unserer Facebook-Gruppe einen interessanten Punkt aufgegriffen von The F1 World. Alonso und Leclerc sind nun schon seit einigen Rennen immer nah zusammen in ihren Rennen. Das ist für beide Seiten fantastisch. Alonso kann sich mit einem Young Gun in einem vergleichbaren Auto messen, wie er damals gegen Michael Schumacher. Und Leclerc lernt seine Rennen gegen einen der Besten der Welt zu fahren. Der Leclerc-Hype ist für mich absolut berechtigt. Ich finde ihn im Sauber sogar noch beeindruckender, als es Verstappen in seinem ersten Jahr im Toro Rosso war. Ihr beiden, was haltet ihr von diesem Post?
Ole, magst du empfangen oder soll ich?
Ich kann dazu gerne was sagen. Ich finde nach wie vor Max Verstappen im Toro Rosso damals ein bisschen beeindruckender, einfach aufgrund des Alters. Was er ja auch teilweise dann schon in den freien Trainings gezeigt hat, wo er daran teilgenommen hat. Also ich glaube, in Japan war ja das erst 2014. Da ist er ja gleich mal, ich weiß nicht, auf welchem Platz er gelandet ist, aber es war auf jeden Fall sehr gut. Oder Brasilien, der legendäre Drift von Max Verstappen. Also, aber natürlich ist es beeindruckend, was Charles Leclerc da fährt. Bisschen das, was ich eben gesagt habe, wenn er jetzt zwei Rennen nicht in die Punkte fährt, dann heißt es ja, also der braucht noch ein bisschen. Kann ich euch garantieren, dass das dann kommen wird. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber natürlich fährt er wahnsinnig gut. Das ist ja auch das, was er in den Nachwuchsklassen schon gezeigt hat. Das, was im Übrigen Stoffel van Dorn nicht zeigt, ja, also ist übrigens wieder ein unauffälliges Rennen gefahren, falls es noch nicht aufgefallen ist, ist, glaube ich, am Ende sogar ausgeschieden. Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sich kein Mensch gemerkt. Also, ob das jetzt aber für Alonso so wirklich Spaß macht, dass er sich da mit einem Leclerc und einem Sauber misst, das bezweifle ich doch. Also ich glaube, da hat er nicht so wirklich Bock drauf. Macht ihm sicherlich in gewisser Weise natürlich Spaß, weil es ein Duell ist. Aber ich glaube, er würde sich halt lieber nicht mit Charles Leclerc messen, sondern dann vielleicht doch eher mit Max Verstappen, der ja immer noch sehr jung ist. Also, ja, für Charles Leclerc ist natürlich super, also die beiden geraten ja irgendwie immer aneinander, was halt eher für Leclerc spricht und für Sauber als für McLaren. Wobei man auch sagen muss, McLaren hier, beziehungsweise McLaren ist für mich eigentlich momentan immer nur noch Fernando Alonso. Auch wenn Stoffel van Dorn sicherlich Pech hatte, aber er wäre sonst, glaube ich, auch nicht weiter nach vorne gekommen. Wirklich aus der Boxengasse zu starten und dann noch auf Platz 8 zu fahren, sicherlich aufgrund einige Ausfälle, das haben ja dann auch wieder einige geschrieben, ja, ist dann aber auch Glück. Dann ist es aber für Leclerc auch Glück. Also kann ich sagen, das für den einen so, das für den anderen so. Das ist wirklich beeindruckend. Aber ich glaube, wie gesagt, dass Fernando Alonso sich nicht gerne mit Charles Leclerc messen möchte. Und das war ja damals mit Michael Schumacher was komplett anderes, weil die beiden waren der Ferrari war jetzt 2005 nicht top, aber der war schon vorne dabei. Und von da war das dann eine ganz andere Ebene. Für Leclerc ist natürlich super, also der kann sich da zeigen, das hat er auch schon einige Male gemacht und das zeigt auch die Klasse, die er schon hat, dass er da halt nicht zurücksteckt, ja, so wie es andere vielleicht machen würden. Und ich bin mal gespannt. Eigentlich müssen sie ja nochmal in die Karre fahren, diese Saison. Mal gucken, ob das noch kommt. Aber ja, ich teile die Meinung. Zum Teil. Also zumindest was Leclerc angeht. Ich glaube, für Alonso ist das nicht so spaßig.
Christian, möchtest du was ergänzen?
Ja, vielleicht eins noch. Ich bin völlig der Meinung vom Ole, dass dieses Leclerc hat jetzt einen Fehler gemacht und deswegen nicht reif für Ferrari. Also das halte ich auch für Unsinn. Man hat ja auch gesehen, Sebastian Vettel, Carlos Sainz Blockade, auch das war ein Fehler. Hätte das Leclerc gemacht, hätten mit Sicherheit alle geschrien, dann kann es nicht in dem Ferrari tun. Allerdings ganz grundsätzlich bin ich tatsächlich der Meinung, dass Ferrari noch zu früh ist für Leclerc, auch 2019, weil ich glaube, die Gefahr, dass du seine Karriere verheizt, einfach wirklich akut ist. Also Ferrari ist mit großer Sicherheit das politischste Team der Formel 1. Die italienischen Medien sind auch schwierig zum Handeln und Charles Leclerc mit seinen 20 Jahren ist jetzt auch nicht... Also vielleicht tut man ihm da Unrecht, aber wenn man ihn so beobachtet und sieht, ist er jetzt nicht einer wie Verstappen, der in jungen Jahren da schon in den Raum reingeht und selbstbewusst alles vertritt, sondern Leclerc wirkt so wie ein stilles, graues Mäuschen. Vielleicht schätzt man ihn da auch falsch ein, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, vom Kopf, von der Persönlichkeit her, würde es ihm gut tun, wenn er vielleicht noch ein, zwei Jahre ohne diesen großen Druck bei Ferrari fahren kann in der Formel 1. Rein fahrerisch, da stimme ich dem Ole zu, gibt es überhaupt gar keine Diskussion, der könnte mit dem Ferrari genauso gut umgehen. Wäre vielleicht sogar schneller als Kimi Räikkönen, wissen wir nicht, traue ich ihm aber zu. Aber persönlichkeitsmäßig wäre es auf jeden Fall gut, glaube ich, wenn man ihm noch ein bisschen Zeit gibt, einfach reifer zu werden, gefestigter zu werden, wirklich auch mehr Vertrauen in sich selbst noch aufzubauen, bevor er sich in einem Team wie Ferrari mit einem Fahrer wie Sebastian Vettel auseinandersetzen muss. Weil da ist die Gefahr für so einen jungen Fahrer, glaube ich, schon akut, dass er einfach im ersten Jahr zum Frühstück verspeist und damit gebrochen wird. Und wenn du reifer und besser vorbereitet die Möglichkeit dann auch hast, ganz vorne in der Liga der großen Jungs mitzuspielen, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass du dich da auch behaupten wirst. Weil wir haben es gesehen, was passieren kann, wenn Leute zu früh irgendwo reinkommen werden. Jean Alesi, das Beispiel haben wir schon mal strapaziert. Ein bisschen vielleicht auch Checo Perez bei McLaren, so ein Fall. Also ich glaube, wäre ich der Manager von Charles Leclerc oder wäre ich Sergio Marchionne, würde ich sagen, wir haben doch keinen Druck. Kimi Räikkönen ist jetzt auch kein Vollpfosten, der kann auch ganz gut Auto fahren. Ferrari steht nicht unter Druck, Charles Leclerc jetzt unbedingt reinholen zu müssen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, und darüber wird wenig gesprochen, nicht nur Kimi Räikkönen macht dieses Jahr relativ viele kleine Fehler, wie im Übrigen alle, auch Lewis Hamilton und auch Mercedes ist ja alles andere als perfekt, sondern auch bei Sebastian Vettel haben wir immer wieder kleine Situationen, wo dann und wann mal was passiert, wo er Punkte liegen lässt, unnötig. Und von Sergio Marchionne wissen wir, dass er wirklich ein knallharter Manager ist. Mir hat mal jemand erzählt, der Bernie Ecclestone persönlich kennt und über Sergio Marchionne auch mit dem gut vertraut ist. Sergio Marchionne ist der Typ, der selbst Bernie Ecclestone zum Frühstück verspeist. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht bei Ferrari sich auch so ein bisschen denkt, vielleicht brauchen wir einen zweiten Fahrer, der auch dem Monsieur Vettel ein bisschen Druck macht. Das kann natürlich eine Überlegung sein. Aber wenn man es aus der Leclerc-Perspektive betrachtet, dann würde ich meinen, es würde ihm gut tun, wenn er noch ein Jahr nicht im Ferrari sitzt.
Vielleicht, wenn wir in den nächsten Wochen auch mal Verzug endlich bekommen, was passiert nicht. Haken wir Ferrari einfach mal ab. Erfolgreiches Wochenende für die Jungs aus Maranello, sowohl für das Werksteam als auch für Haas. Romain Grosjean mit einem hervorragenden Ergebnis, Platz 4, Kevin Magnussen Platz 5, Charles Leclerc auf 9 und Marcus Ericsson auf 10. Wir kommen jetzt gleich nach einer kurzen Pause dann zu den Herstellern, bei denen das nicht so ganz funktioniert hat, mit einer Ausnahme, mit Max Verstappen. Wir machen gleich weiter hier mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken, meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Die große Nachschau auf den großen Preis von Österreich und den Herstellern, bei denen das nicht so ganz funktioniert hat am Wochenende. Wir beginnen natürlich mit Mercedes. Was soll man sagen? Nach dem tollen Qualifying gingen alle, glaube ich, mit der Gewissheit ins Rennen, könnte ganz schön langweilig werden. Dann hat es erst Valtteri Bottas gerissen in Runde 13 mit einem Getriebeschaden. Und dann in Runde 62, nachdem Lewis Hamilton ja bereits von Sebastian Vettel geschluckt worden ist in der Runde 39, was wir schon besprochen hatten, und dann, dass er den Funkspruch absetzt in der Runde 52, dass seine Reifen nicht mehr halten, worauf er dann doch in die Box kam, bevor er dann nicht an die Box kam bei der Virtual Safety Car Phase, nachdem Valtteri Bottas ausgeschieden ist. Also ja, Stress bei Mercedes. Christian, muss man einfach sagen, es ist so ein Sonntag zum Abhaken bei denen, die so erfolgsverwöhnt sind, die technische Ausfälle seit 1955, Doppelausfälle, nicht gekannt haben. Und ich glaube trotzdem, wie du ja auch schon sagtest, man geht jetzt in Klausur und wird das Ganze aufarbeiten. Was sind denn so deine Eindrücke, was auch zwischenmenschlich so passiert ist bei Mercedes? Weil was man ja gesehen hat, auch als Valtteri Bottas in die Box kam, also ich habe jetzt nicht gesehen, dass er irgendwie groß aufgerichtet worden ist, sondern man hat das alles sehr still hingenommen. Während man ja zum Beispiel bei Red Bull, wenn so Max Verstappen mal dann an den Kommandostand gekommen ist, als er die Probleme hatte, so ein Christian Horner sich mal umgedreht hat und dem auch mal so an den Kopf so genommen hat, so nach dem Motto, so komm Junge, wird auch bessere Zeiten geben.
Also ich glaube schon, dass das stattgefunden hat, aber ob wir das bei den TV-Kameras immer sehen, ist die andere Frage. Aber alles andere würde mich gerade beim Toto Wolff sehr überraschen. Die haben mit Sicherheit ihre Fahrer auch aufgerichtet. Wo ich aber schon einhaken würde, ist ein Thema. Ich habe da Aussagen von Lewis Hamilton im Kopf und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, stammen die vom Spielberg-Wochenende oder vom Le Castellet-Wochenende, wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, bin ich mir fast sicher, dass das in dem Interview war, das der Ernst Hausleitner vorhin angesprochen hat, also mit dem ORF, wo der Lewis Hamilton auch gesagt hat, es ist auch immer dann, wenn, und ich weiß den genauen O-Ton nicht mehr, aber wenn wir sozusagen stimmungstechnisch nicht ganz auf der Höhe sind und es vielleicht kleine Meinungsverschiedenheit gibt, immer dann machen wir Fehler, so ungefähr, den genauen O-Ton nicht mehr im Kopf. Und da ist mir halt aufgefallen, in Österreich war es eben wieder so, ich habe ja auch schon gesagt, man hat James Vowles dann wirklich symbolträchtig an den Boxenfunk geholt. Mir scheint mehr denn je, dass Lewis Hamilton, wenn die Dinge nicht ganz richtig laufen, nicht die totale Coolness hat, mit der es eigentlich zu reagieren gelten würde in solchen Situationen, sondern dass auch er dann ein bisschen Unruhe ausstrahlt und Unruhe ins Team bringt. Weil da knüpfe ich jetzt nochmal an das, was ich vorhin zu dieser Strategie gesagt habe, wo es vielleicht klüger gewesen wäre, im Nachhinein länger den ersten Stint noch zu fahren. Es ist natürlich dann nicht so passiert, von daher ja eine Sache, aber aus der Position im Rennen heraus er hätte das natürlich noch einen Vorteil gehabt, diesen Stint auszudehnen, weil wenn dann nochmal ein VSC gekommen wäre, hätte man natürlich diesen Vorteil gehabt und wäre in Führung geblieben. Das ist die zweite Seite. Und Lewis Hamilton strahlt da momentan im Boxenfunk echt Unruhe aus, sagt, er will unbedingt Reifen wechseln, weil die taugen nichts mehr, hat aber klarerweise, und den kann er nicht haben, den Überblick nicht, wie es denn bei den anderen ist, weil bei denen war es ja bei fast allen gleich. Und da hat man schon manchmal das Gefühl, dass dieses blinde Vertrauen zwischen Kommandostand und Fahrer, was glaube ich auch ein sehr wesentlicher Bestandteil ist für Erfolg in der Formel 1, dass das manchmal nicht da ist momentan. Und das ist, glaube ich, auf der atmosphärischen Ebene eine Sache, die man bei Mercedes lösen muss. Aber wie gesagt, vielleicht ist mein Vertrauen in dieses System Toto Wolff da auch zu groß, aber ich glaube schon, dass man bei Mercedes einfach von der ganzen Kultur her, wie man mit diesen Erfolgen umgeht, all diese Dinge, die wir jetzt auch angesprochen haben, sehr genau analysieren wird und die Lehren daraus ziehen wird. Von daher glaube ich immer noch, dass Mercedes nicht in der Krisensituation ist. Aber wir sagen das jetzt schon seit Wochen, oder ich sage das jetzt schon seit Wochen, Tatsache ist, es führt immer noch Sebastian Vettel in der WM, wenn auch knapp. Also man muss schon sich auseinandersetzen mit diesen Fragen. Nur das Vertrauen, dass man bei Mercedes dazu kompetent genug ist, das habe ich schon.
Interessantes Thema, was du da aufgreifst, auch zum Thema Lewis Hamilton, hat sich Frederic Gilloy Ideen oder Gedanken gemacht in unserer Starting Grid F1 Fansgruppe. Ich lese das einfach mal vor, weil es gerade wunderbar reinpasst. Ich würde gerne mal über Lewis als Fahrer generell sprechen. Ich finde, dass er als Rennfahrer nur dann gut ist, wenn alles rund läuft. Perfektes Auto, super Speed, super Setup. Wenn aber Schwierigkeiten dazukommen, wie zum Beispiel Baku 2016, Motoreneinstellungen kennen oder Reifenprobleme oder ähnliches, versagt er komplett. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Lewis wie zum Beispiel Ricardo in Monaco mit kaputter Karre zum Sieg gefahren wäre oder dass er wie Sebastian Vettel in Ungarn 2017 mit kaputter Lenkung das Rennen gewinnt. Kurzum, Lewis ist dann gut, wenn es am Schnürchen läuft, aber kann er eigentlich auch einen Rennfahrer niederringen und im Kampf gewinnen? Phil Mönch hat darauf geantwortet mit der Frage, hast du Lewis Hamilton beim Aserbaidschan Grand Prix 2017 gesehen, wo er einhändig Bestzeiten fuhr, weil er mit einer anderen Hand hinter sich die Nackenstütze festhalten musste? Und Basti, in dem Zusammenhang würde mich auch mal eure Meinung zu seinem Gejammer am Funk interessieren. Das war ja nun alles andere als professionell. Ja, er hat Emotionen gezeigt am Funk, das kann man wohl sagen. Die wurden ja im O-Ton auch auf Formel1.de niedergeschrieben. Ole, interessante Punkte, die da aufgegriffen werden. Ne? Was ist? Wie siehst du das?
Ja, das lässt sich natürlich schwierig sagen, weil er natürlich immer in einem guten Auto saß. Weil er ist ja damals, die Älteren werden sich erinnern, 2007 gleich mit McLaren, das war das absolute Top-Team damals, neben Ferrari war in die Formel 1 gekommen. Und das trifft halt auf zum Beispiel Sebastian Vettel nicht zu, das trifft auch auf Michael Schumacher nicht zu, das trifft auch auf Kimi Räikkönen nicht zu, das trifft jetzt zum Beispiel auch auf Charles Leclerc nicht zu, das trifft auch, wenn er noch nicht so weit ist, auf Max Verstappen nicht zu, etc. Also kannst durch die Bank gehen, also trifft eigentlich nur auf, glaube ich, Emerson Fittipaldi zu. Sonst. Und von daher lässt sich das natürlich schwierig beurteilen. Das ist natürlich aber auch so ein gewisser Luxus, sage ich mal. Ich würde aber schon sagen, dass er auch mit einem nicht so guten Auto was machen kann. Also nehmen wir mal die McLaren-Zeit von 2009 bis 2012. Da war es ja jetzt auch nicht immer das Top-Auto und da hat er ja trotzdem Siege einfahren können. Und von daher, ja, wie gesagt, es lässt sich schwierig beurteilen, es ist in gewisser Weise was dran, aber man weiß es halt nicht. Also, weil er hat noch nie einfach ein schlechtes Auto gehabt. Also, wenn er jetzt, bei Sebastian Vettel kann man es beurteilen, weil er hat damals mit Toro Rosso in Monza gewonnen, etc. Von daher ist es einfach sehr schwierig. Ich würde aber schon sagen, dass er ein so guter Rennfahrer ist, dass er mit jetzt einem Auto, was auch nicht so gut ist, was machen kann. Nur ist es halt bei Mercedes zum Beispiel auch immer so, wenn das Auto nicht liegt, dann ist es halt auch ein kompletter Totalausfall. Nicht jetzt technischer Natur, aber vom Auto selbst am Wochenende. Das heißt, da ist entweder ist es 100% oder es ist 0%, so nach dem Motto. Aber ja, Baku 2017 ist ein gutes Beispiel. Also da hat er gezeigt, dass er das doch schon kann. Und zum Gejammer am Funk, also ich würde mal sagen, das macht jetzt nicht nur er. Also das ist ja so ein Volkssport geworden. Ähnlich wie im Fußball, wo sich dann irgendwie die Spieler irgendwie auf dem Rasen wälzen oder so, weil sie am linken Ohr irgendwie einen Mückenstich haben oder sowas. Das ist einfach so eine Kultur. Vielleicht sollte man irgendwie so auch vielleicht sollte man dafür Strafen einführen, wenn man sich beschwert oder so. Übrigens glaube ich, dass die Und es wäre schön, wenn die Sebastian Vettel Biografie sollte erstmal eine geben, honestly heißen würde. Das würde ich sehr gut finden.
Das stimmt.
Die muss auch so heißen.
Und ich glaube, es wird auch passieren. Also gerne mal weitergeben, Christian, an Sebastian, wenn man ihn mal siehst. Ja,
vielleicht schreibe ich die.
Ja, oder du, genau.
Honestly.
Ja, also das kann man natürlich aber verstehen. Also das ist, weil es lief ja alles für Mercedes und dann ja wurde halt vom Team Fehler gemacht, aber ich denke, dass ja, das ist halt auch der Sport. Andere hätten sich, also ich möchte mal wissen, wie Sebastian Vettel oder Max Verstappen sich darüber beschwert hätten. Also von daher ist das, glaube ich, alles im Rahmen.
Zum Thema, kann Lewis Hamilton jemanden niederringen und im Kampf gewinnen, Christian? Ich glaube, da müssen wir dann tatsächlich mit dem vergleichbaren Equipment sagen, das hat er mit Alonso bei McLaren Mercedes und mit Nico Rosberg bei Mercedes bis auf Rosbergs Weltmeistersaison eigentlich geschafft.
Ja, und auch Ole hat es ja auch schon angesprochen, der McLaren war in den Jahren nach seinem WM-Titel bei Weitem nicht immer das beste Auto und er hat da wirklich tolle Rennen gezeigt. Also ich glaube auch, dass er das kann. Ich habe eine Theorie dazu, warum das bei ihm momentan nicht konstruktiv manchmal durchschwingt am Boxenfunk, weil ich glaube, und das ist wirklich nur eine Theorie, aber ich glaube, dass Lewis Hamilton wirklich sehr, sehr, sehr von seinen fahrerischen Fähigkeiten überzeugt ist, mit Fug und Recht, weil die hat er auch, und dass es ihm dann sehr schwer fällt, wenn aus Gründen, die er nicht selbst in der Hand hat oder nicht selbst verschuldet, ihm Dinge oder Siege oder Platzierungen weggenommen werden, die ihm in seinem Selbstverständnis eigentlich zustehen. Das war ganz ähnlich bei Ayrton Senna früher. Auch der wusste in sich drin, er ist der beste Fahrer. Und wenn durch äußere Umstände, die er nicht selbst in der Hand hatte, in Schwierigkeiten geraten ist, dann wurde auch Senna teilweise destruktiv. Oder man konnte diese Verzweiflung spüren oder Frust, der sich entlädt und der dann eben nicht konstruktiv ist. Und ich glaube, das redet sich natürlich von außen betrachtet sehr, sehr leicht. Aber ich glaube, dass man gut beraten wäre, in kritischen Situationen, im Leben, in einem Rennen, in einer Karriere, sich auf das zu konzentrieren, heads down, was man selbst beeinflussen kann und nicht rumzunörgeln, was man eh nicht beeinflussen kann, weil das wird dich nicht voranbringen. Und da, glaube ich, hat Lewis Hamilton dieses Jahr das ein oder andere Mal halt ein bisschen den Fokus verloren. Völlig nachvollziehbar, wenn du in so einem Rennauto, wenn es um die WM geht, gegen einen Fahrer wie Sebastian Vettel unter Strom stehst, aber letztendlich nicht konstruktiv. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, den man vielleicht mit ihm in Gesprächen adressieren muss, dass auch in so einer Situation besser wäre, er würde wirklich cool bleiben am Funk, dem Team das Vertrauen schenken und da nicht noch zusätzlich Unruhe stiften oder in irgendeiner Form Unruhe reinbringen. Und im Nachhinein dann nach dem Rennen, wenn der Brei gegessen ist, dann kann man sich immer noch hinsetzen und durchbesprechen, was ist falsch gelaufen, wie, warum. Aber teilweise spürt man das halt so ein bisschen während des Rennens und ich glaube, das ist für den Fokus auf das einzige Ziel, das es in diesem Rennen geben muss, nämlich möglichst gut platziert ins Ziel kommen, ist das nicht förderlich. Das wie gesagt, eine reine Ferndiagnose. Ich maße mir nicht an, das zu beurteilen, aber so aus der Ferne betrachtet ist das eine Möglichkeit für mich, warum das zum Beispiel in Österreich jetzt so vorgefallen ist.
Vielleicht noch eine Fanmeinung aus unserer Starting Grid F1 Fansgruppe in Richtung Lewis Hamilton und Mercedes und dann lassen wir Mercedes auch erstmal hinter uns. Leonard Kengji, so geil, dass Mercedes ausgefallen ist. Bottas tut mir eigentlich leid, aber Hamilton auf keinen Fall. Hast die Überholmanöver Vettel gegen Hamilton gesehen? Das zeigt, wer Eier hat und der bessere Fahrer ist. Hut ab, nicht wie Hamilton einfach mit dem besten Auto vom Pole-Sieg zu fahren. Das kann jeder. Mal sehen, wie es in Großbritannien dann ist. Kommen wir zu Renault. Die haben bis auf Max Verstappen, der das Rennen gewonnen hat, ja, einen Tag oder einen Sonntag zum Vergessen erwischt. Kann man nicht so ganz sagen. Fernando Alonso hat es ja auch noch immer noch auf Platz 8 geschafft, nachdem es am Anfang gar nicht gut aussah für den Spanier, der sich auch im Funk schon wieder beschwert hat. Und Carlos Sainz auf Platz 12, der hat sein Auto als unfahrbar gekennzeichnet. Nico Hülkenberg ist ausgeschieden, Runde 11, der Turbo ist hochgegangen. Da muss auch ein neuer her für Großbritannien. Ja. Was soll man sagen? Stoffel van Dorne ebenfalls mit Getriebeproblemen ausgeschieden. Christian, Renault, nachdem man ja mit großen Erwartungen auch nach Österreich gekommen ist, weil man ja hoffte, auch wieder näher dran zu sein an der Spitzengruppe, gerade für das Werksteam, schon eine herbe Enttäuschung. Aber hey, immerhin mit Max Verstappen, den Sieger, und Fernando Alonso auch noch jemand in die Punkte gebracht.
Ja, man kämpft antriebseitig mit diesem Update auch immer noch um die Zuverlässigkeit bei Renault. Ich glaube, dass man da so ein bisschen vor der Wahl steht, reizen wir dieses Triebwerk total aus, um konkurrenzfähiger zu sein, was die reine Performance angeht, was dann wiederum auf Kosten der Zuverlässigkeit geht. Also da befindet sich Renault ähnlich wie Honda gerade in einem Entwicklungsprozess, aber ich glaube, dass sie den positiv abschließen werden mittelfristig. Beim Werksteam ist eines auffällig und das ist eine Tendenz, die ist nicht neu in diesem Jahr. Die haben wir schon ein paar Mal betrachtet, aber in Österreich war es wirklich, wirklich auffällig, dass dieses Auto ein echter Reifenfresser ist. Das sagen die Fahrer ja auch immer wieder, das hilft denen teilweise im Qualifying, weil Renault sehr gut dazu in der Lage ist, die Reifen auf eine Runde sehr schnell auf Betriebstemperatur zu bringen. Aber in einem Rennen, wo der Reifenverschleiß potenziell hoch ist, so wie es jetzt in Österreich eher unerwartet, aber doch der Fall war, hat Renault echt Schwierigkeiten gehabt. Also Carlos Sainz ganz dramatisch gekämpft, weil das Auto vom reinen Speed her war schneller gewesen, aber die Balance im Rennen war, wie Sainz ja auch gesagt hat, völlig unfahrbar, weil man die Reifen einfach nicht im Griff hatte. Und bei Nico Hülkenberg, der eigentlich ja ganz gut lag in diesem Rennen, wäre es, glaube ich, vermute ich, ähnlich gekommen. Also das ist ein Thema, was Renault vom technischen Konzept her in den Griff kriegen muss, glaube ich, wenn man wirklich den nächsten Schritt in Richtung Top-Teams auch noch machen möchte. Und zum Thema McLaren, ja, alles gesagt. Also ich glaube, ich habe da schon in meiner Kolumne letzte Woche ja relativ hart draufgehauen. Man muss wirklich sagen, jetzt plötzlich heißt es ja auch, Eric Boullier hat das so zugegeben, ja, dieses Jahr ist jetzt auch unser Chassis schlechter. Das klingt ja fast so, als würde man zugeben, nur um die Ausreden des vergangenen Jahres zu rechtfertigen. Ja, letztes Jahr war es ja gut, aber dieses Jahr ist es schlechter. Weil für McLaren wäre es natürlich der totale Gesichtsverlust, wenn man jetzt sich eingestehen würden müsste, dass auch letztes Jahr nicht nur der Honda-Motor komplett daneben war, sondern der Chassis auch. Aber all diesen Worten und all diesen Erklärungen folgt halt einfach nichts an Performance und nichts an Leistung, weil wir erinnern uns zurück nach Melbourne, haben wir diskutiert, ja, das war ein ordentlicher Auftakt, ich habe es damals schon anders gesehen, ich habe damals schon gesagt, McLaren für mich die Verlierer des Wochenendes, weil der Abstand zu Red Bull vor allem und aber auch zu Renault durchaus da war. Und McLaren war damals ja auch nur halb zufrieden, hat gesagt, ihr werdet sehen, Melbourne, das wird unser schlechtestes Rennen bleiben. In der Retrospektive betrachtet war Melbourne der absolute Saisonhöhepunkt und danach wird es nur noch schlechter. Also McLaren hat wirklich die Kacke am Dampfen und ich entschuldige mich für die Formulierung.
Boah, muss ich gar nicht für entschuldigen. Ole, deine Einschätzung hätte ich gleich auch noch gerne. Wir müssen natürlich vorher noch die große Frage beantworten, die auch bei uns in der Gruppe gestellt worden ist von Paolo der Giftzwerg. Wie seht ihr die Berührung zwischen Max und Kimi? Für mich war das schon Absicht von Max. Es ging natürlich um dieses Überholmanöver, wo Kimi Räikkönen auch mal nachgefragt hat. Ich glaube, ein Red Bull hat mich hier getroffen. Da wurde dann kurz mal ermittelt, um dann zu sagen, nö, war nichts. Würde in dem Fall jetzt auch sagen, war nichts. War natürlich ein guter Überholversuch und ein bisschen Berührung gehört zum Rennsport einfach dazu.
Also ich weiß gar nicht, ob man das wirklich Berührung nennen kann, wenn ich ehrlich bin. Also das war, gibt es eine Verniedlichungsform von Berührung?
Berührungli.
Berührungschen oder so? Also das war ja nur da war ja überhaupt nichts. Also um davon Absicht wieder zu sprechen, wahrscheinlich nur, weil es mal Max Verstappen ist, also das weiß ich auch nicht. Also da war überhaupt nichts und es hat ja auch niemanden beeinträchtigt, also Kimi Räikkönen hat sich nicht gedreht, Max Verstappen hat sich nicht den Frontflügel abgefahren, von daher nix. Und sonst meine Einschätzung zu McLaren wolltest du wissen, ne?
Ja, und allgemein zu den Renault-Teams.
Ja, irgendwie Renault ist nicht so. Reimt sich sogar. Renault ist nicht so, können wir als Slogan nehmen. Wir müssen halt wieder Neues von McLaren Renault scheinbar dieses Jahr aufmachen und generell Neues von Renault eigentlich, ja. Weil Renault ist halt irgendwie hopp oder top, ne? Also hier war es halt wieder nichts, auch vom Renault-Werksteam, von dem man ja eigentlich mehr erwarten müsste und ich glaube, Haas ist jetzt auch nicht mehr so weit weg in der Konstrukteurs-WM und das wird natürlich noch generell spannend. Das ist halt, entweder man ist halt wirklich, wirklich gut und solide und kann um Platz 5, 6 mitfahren oder man ist halt komplett neben der Spur und auch McLaren hier wieder, also zeitweise waren die ja beide ganz hinten am Ende des Feldes und Fernando Alonso musste sich da durchkämpfen und hat es dann doch wieder irgendwie geschafft. Fernando Alonso ja ist ja auch Achter in der Fahrer-WM, was ja eigentlich total hanebüchen ist, wenn man sich mal anguckt, was der McLaren und auch der Renault leistet. Bei Red Bull funktioniert es offensichtlich. Das zeigt halt aber auch, wie schlecht eigentlich die Autos waren. Das habe ich in nach Kanada, habe ich schon mal gesagt, wie schlecht die Autos von McLaren und auch Renault sind. Weil ich glaube schon, dass Renault, das Werksteam, vielleicht immer noch ein bisschen mehr Prozentpunkte vom Motor rausholt, als sie es bei den Kundenteams erlauben. Aber ja, da muss man sich was einfallen lassen und man kann eigentlich nur Red Bull so ein bisschen beglückwünschen, dass man da irgendwie wegkommt. Ja, also man hat die Probleme natürlich nicht, die jetzt Renault zum Beispiel hatte, auch kapitaler Motorschaden bei Nico Hülkenberg, das sieht man ja auch gar nicht mehr eigentlich. Ja, aber auch McLaren, also das ist wirklich aktuell schwierig. Und ich denke jetzt auch, dass es in den nächsten Rennen jetzt nicht unbedingt besser wird. Und den Party-Mode, den sie da eingebaut haben, den können sie schnell wieder ausbauen. Das war eher eine Trauerfeier als eine wirklich richtige Party. Von daher, ja. Also vielleicht will man da bei Renault auch ein bisschen zu viel.
Das ist eine spannende Diskussion, die wir, glaube ich, in den nächsten Ausgaben natürlich noch weiterführen müssen. Was will Renault und ist es vielleicht zu viel? Damit uns niemand sagen kann, wir haben nicht alles besprochen, müssen wir natürlich noch auf drei weitere Teams eingehen. Wir beginnen mal mit den beiden Mercedes-Kundenteams, in diesem Fall mit Force India. Esteban Ocon auf Platz 6, Sergio Perez auf Platz 7. Auch die haben ein erfolgreiches Wochenende gezeigt und auch für die ist es, glaube ich, immer wichtig, Christian, immer wieder auch zu sehen, dass man dran ist, dass man auch in diesem Zirkus rund um Haas und Renault mitfahren kann. Und gerade wenn Renault so einen kapitalen Fehltag erleidet, dass man dann zuschlagen kann und beide Autos möglichst hoch in die Punkte buxieren kann. Trotzdem, der Abstand zwischen Haas und Force India, boah, den finde ich schon beachtlich. Wir haben alleine zwischen Magnussen und Ocon 9 Sekunden.
Ja. Also ich glaube, der war dieses Wochenende in Österreich tatsächlich größer streckenspezifisch, als der in Wahrheit im Saisondurchschnitt sein wird und ist, von was die reine Performance angeht. Aber es ist völlig richtig, dass Force India nicht auf dem gleichen Niveau fährt der letzten Jahre. Und ich habe das am Saisonbeginn schon mal gesagt gehabt, dass ich mich immer wieder aufs Neue überraschen habe lassen, wie stark Force India, weil eigentlich haben wir jedes Jahr geglaubt, Force India muss jetzt mit den budgetären Mitteln, die haben, die können eigentlich nicht auf diesem Niveau fahren. Also wirklich Chapeau, was die letzten Jahre zustande gebracht haben, mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hatten im Vergleich zu anderen. Jetzt sind sie halt genau da, wo sie hingehören und machen das immer noch ganz gut, weil sie stellen keine großen Blödheiten an. Robert Fernley und Ottmar Szafnauer haben das Team ganz gut im Griff. Die Fahrer, die ja auch letztes Jahr mal knapp davor waren, zum Pulverfass zu werden und gegenseitig zu explodieren, die machen das momentan alles sehr kontrolliert und gut. Esteban Ocon ist dieses Jahr tendenziell dann doch nicht viel, aber immer so ein kleines bisschen schneller unterwegs als Sergio Perez. Also ich glaube, Force India steht halt jetzt da, wo sie hingehören und entwickeln aber nach wie vor weiter. Also kann mir vorstellen, oder ich traue dem Gefühl nach eher zu, dass Force India in dieser Saison noch den einen oder anderen Schritt nach vorne macht, was die Performance angeht, als es zum Beispiel bei Haas der Fall ist. Kann ich natürlich auch völlig falsch liegen, ich weiß es nicht, sagt mir mein Bauchgefühl einfach. Aber ja, Force India macht das, was möglich ist mit diesem Auto, mit diesem Team und holt dann an dem Wochenende, wie es jetzt in Österreich der Fall war, halt auch trocken und routiniert die Punkte ab, die da auf dem Silbertablett liegen.
Und das Silbertablett, das sieht Williams, glaube ich, nicht mehr. Platz 13 und 14, Lance Stroll und Sergei Sirotkin. Ja, auch da wollen wir natürlich ein paar Worte drüber verlieren. Ole, hast du da ein Wort, was dir spontan einfällt?
Was soll ich dazu sagen? Vielleicht sollten wir Neues von Williams einführen, auch neben McLaren Renault. Es ist, glaube ich, alles gesagt. Also und die Tatsache, dass Sergei Sirotkin der einzige Fahrer im ganzen Feld ist, der noch keine Punkte geholt hat, spricht halt auch für sich. Lance Stroll auch war jetzt an diesem Wochenende nicht im Rahmen der Möglichkeiten nicht so schlecht. Hat das ganz gut gemacht, aber es reicht dann halt nicht. Also das Auto ist halt eine Katastrophe. Und wenn man sich, also man denkt, sie fahren ja mit dem Mercedes-Motor, mit dem aktuellen Mercedes-Motor. Und sie sind Letzter. Ja, also ich würde sogar so weit gehen, dass selbst Männer besser waren. Das schon hart ist. Ja. Aber ja, gut, in Baku, was war es Baku? Ich glaube, wo Lance Stroll Punkte geholt hat, da ging's halt, aber ja, also mal gucken, wie es in Monza ist. Gerade ausfahren geht, glaube ich, gerade noch so beim Williams, aber da gibt's auch Kurven. Also, das ist halt wirklich traurig und haben wir, glaube ich, in der Gruppe irgendwie eine Frage auch zu Lance Stroll bekommen. Kriege ich aber nicht mehr ganz so
zu zusammen. Williams, zu Williams, Philipp Indian Inc., wie lange hält Williams noch aus, ohne große Sponsoren und als jetzt schon beschlossener letzter Platz?
Richtig, und darauf habe ich, glaube ich, auch geantwortet und das ist auch meine Meinung, die werden noch einige Zeit aushalten, weil Papa Stroll das ja bezahlt.
Ne? Da hake ich aber direkt mal ein.
Oder nicht?
Es gibt ein aktuelles Gerücht und auch das kann ich noch nicht verifiziert, aber hier haben wir auch die Möglichkeit, über Gerüchte mal zu sprechen. Es gibt ein Gerücht, dass Papa Stroll langsam die Geduld verliert, sich einen starken Mann an der Spitze von Williams wünschen würde, weil das sorgt beim einen oder anderen für, ich nenne es mal, merkwürdige Optik, wenn Claire Williams den Kinderwagen durch den Paddock schiebt und der ein oder andere unterstellt dann, dass da der Fokus auf das Rennteam nicht mehr ganz so da ist. Also es gibt eine, meines Wissens zumindest, eine Personaldiskussion um Claire Williams und Papa Stroll, so sagt man, und vielleicht kann ich in den nächsten Wochen da dem tatsächlich ein bisschen nachgehen, überlegt sich wohl mit seinem Geld vielleicht woanders hinzugehen. Ich habe gehört, dass Force India da ein Thema wäre möglicherweise. Ich habe auch gehört, dass Bernie Ecclestone nicht ganz zufällig in Spielberg war. Er ist ja da aufgetaucht. Interessanterweise, normalerweise trägt er immer dunkle Jacken. In Spielberg ist er mit einer weißen aufgetaucht.
Er war also gebrandet
wie Williams. Und dass Frank Williams möglicherweise da gerade versucht, mit Stroll, mit Williams in irgendeiner Form zu helfen. Wie gesagt, das ist momentan nur eine Spekulation, die mir von jemandem, der ganz gut vernetzt ist, zugetragen wird. Ich kann mir das aber schon vorstellen, weil Bernie Ecclestone und Frank Williams kennen sich sehr, sehr lang. Ich weiß nicht, ob Bernie Ecclestone Freunde hat, aber wenn er denn welche hat, ist Frank Williams mit Sicherheit einer davon. Das liegt ihm am Herzen und möglicherweise vermittelt Frank Williams, sage ich, Bernie Ecclestone da gerade was. Also ich bin mir nicht sicher, ob Stroll Senior nicht zumindest drüber nachdenkt, sein Geld woanders hin zu tun. Und dann hat Williams wirklich ein Problem, weil Martini ist schon weggefallen oder beziehungsweise fällt jetzt dann weg und Stroll-Geld auch noch wegfallen, sportlich Katastrophe. Gerüchte gibt es auch, dass Paddy Lowe vielleicht nach der Sommerpause nicht mehr da sein wird. Also wenn da nicht bald was passiert, ist die Gefahr echt akut, dass dieses Williams-Team fast in sich zusammenbricht und kollabiert.
Papa Stroll ist dann sowas wie der Klaus-Michael Kühne der Formel 1.
den kennt Christian nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Warum macht Papa Stroll es denn nicht selbst? Also warum sagt man nicht bei Williams, pass auf, die Geschichte ist jetzt hier auserzählt, wir lassen das jetzt sein, bevor wir den Namen noch weiter irgendwie in den Dreck ziehen oder noch verschlimmern, so wie es ja damals bei Brabham war, die ja Anfang der 90er fernab, also wirklich fernab von Gut und Böse waren. Oder Lotus, genau das Gleiche. Warum sagt man nicht, pass auf, dann stampfen wir die Marke Williams, die sicherlich nicht klein ist, insofern ein, dass es dass Lance Stroll das Team halt übernimmt und dann halt dann das machen kann, was er möchte und dann das Team irgendwie Stroll Racing heißt. Also
Ich weiß nicht, ob Lawrence Stroll das wirklich möchte. Und da muss man auch dazu sagen, ist es ein Unterschied, ob du, und wir wissen nicht genau, was er da jetzt finanziell zuschießt, wir mutmaßen, man hört da unterschiedliche Summen, aber sagen wir mal konservativ angenommen, das sind irgendwie 20, 30 Millionen Dollar pro Jahr, die er da reinpumpt. Dann ist das natürlich eine ganz, ganz andere Dimension, als würdest du ein Team selbst betreiben. Also ja, das, ob man das nur für so ein Kind jetzt sagt, so, jetzt stellt man das ganze Familiensilber zum Risiko. Bei Norbert Vettel war es damals ja nur ein Wohnwagen, in Anführungszeichen. Bei Stroll wäre das schon eine ganz andere Dimension. Da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, was er möchte, ist einfach ein bisschen Einfluss nehmen bei Williams, weil er das Gefühl hat, das geht schief. Ich glaube aber nicht, dass er sich anmaßt, das selbst wirklich besser machen zu können, sondern er versucht halt, dem Team zu helfen, natürlich um letztendlich seinem Sohn zu helfen, aber ich glaube nicht, dass Lawrence Stroll wirklich Ambitionen hat, ein Stroll Racing oder so zu gründen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wäre aber ganz lustig, wenn das Team Stroll Racing reisen würde und dann Lance Stroll als Fahrer da wäre. Also das muss man schon sagen. Aber natürlich, also der Gedanke mit Force India kam mir auch. Die würden sicherlich von dem Geld auch ganz gut profitieren. Lance Stroll sicherlich auch. Also ich habe es auch in der Gruppe geschrieben, dass es natürlich für Lance Stroll oder sein Vater natürlich auch versucht, ihn halt in der Formel 1 zu halten, damit er sich eben empfehlen kann. Das hat er ja in der Vergangenheit auch schon gemacht, in Monza letztes Jahr und in Baku letztes Jahr auch. Also der kann ja Auto fahren, also auch wenn viele ihn immer kritisieren, aber der kann das ja wirklich. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man bei Force India sagt, oh, Lance Stroll, das ist eine richtig gute Idee. Das Geld nehmen wir, aber Checo Perez und Esteban Ocon, die fahrerisch vielleicht noch ein bisschen besser sind und die in der Vergangenheit gute Leistung für das Team gezeigt haben, da setzen wir einfach einen vor die Tür, weil Checo Perez bringt ja auch kein Geld mit.
Richtig, das ist genau der Punkt. Also der bringt ja auch Kohle mit. Und Ocon ist Mercedes Junior. Force India hat Offenstände bei Mercedes. Also auch Ocon, beide haben ja einen kommerziellen Hintergrund auch.
Sicher. Und da wird man nicht einfach sagen, ach, wisst ihr was, das lassen wir einfach. Nimm Lance Stroll, der ist viel besser. Das ist eine richtig gute Idee. Und dann machen wir uns so ein bisschen auch von seinem Vater abhängig. Richtig gut. Das hat bei Williams schon gut funktioniert. Das funktioniert hier sicherlich nochmal. Das glaube ich nicht. Und sonst kann er halt nirgendwo hin, muss man ganz ehrlich sagen. Weil wenn jetzt bei Haas was frei werden würde, dann würde da sicherlich Charles Leclerc drin sitzen. Und sonst, ja, McLaren oder was? Das tut sich McLaren nicht an. Von daher wird es wahrscheinlich so bleiben, dass er bei Williams bleibt und das Team halt am Laufen hält. Man sollte sich halt aber überlegen, ob man vielleicht nächstes Jahr dann doch vielleicht Sergej Sirotkin austauscht. Der glaube ich, fahrerisch das eigentliche Problem ist, der wirklich ja nicht auf die Reihe kriegt. Sicherlich auch durch das Auto bedingt, aber vielleicht gibt es da bessere Alternativen. Also das vielleicht ja Artem Markelov oder so.
Artem Markelov, der keine Karriere macht, aber in der Formel 2 ganz schön für Furore gesorgt an diesem Wochenende.
Das stimmt. Also das muss man sagen. Das hat er wirklich, wirklich gut gemacht. Also das war wirklich, wirklich sehr gut. Übrigens bei F1 TV kann man jetzt auch die Highlights der Formel 2 und GP3 Rennen sehen, die sind nochmal 10 Minuten. Also das als kleiner Tipp. Ja, bei Williams, also da müssen wir eigentlich eine extra Ausgabe draus machen. Vielleicht auch mal mit jemandem sprechen, der da irgendwie sich so ein bisschen mehr auskennt. Das ist einfach nur noch traurig.
Das sollen wir uns für die Sommerpause mal überlegen. Den müssen wir auch noch füllen. Vielleicht machen wir mal was zum Thema Williams und McLaren. Vielleicht mal sowas Traditionsteams auf dem Abstellgleis oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Überlegen wir uns mal was. Eine coole Idee. Dann kommen wir noch zum letzten Team, was wir sprechen müssen. Toro Rosso Honda. Christian, Artem Markelov, den Namen schmeiße ich einfach nochmal rein, denn ich denke mal, wir brauchen so oder so in den nächsten Jahren einen neuen Fahrer für Toro Rosso und Artem Markelov ist ja, auch wenn Dr. Helmut Marko ihm unterstellt hat, keine Karriere zu machen, am Wochenende durch hervorragende Überholmanöver in der letzten Runde aufgefallen, hat dann das Rennen noch gewonnen, den zweiten Lauf der Formel 2 und Brandon Hartley ist ja erneut ausgeschieden, gut, in dem Fall war es technisch, Getriebeprobleme beim Australier, aber trotzdem, Pierre Gasly nur auf 11.
Neuseeländer,
ja, Entschuldigung. Und es braucht halt jemanden, der auch Pierre Gasly so ein bisschen auch reizt, glaube ich, ein bisschen triezt, ein bisschen fordert. Und ja, warum nicht? Hast du bei deinem Frühstück mit Dr. Helmut Marko den Namen Markelov nochmal fallen gelassen?
Ja, aber das wird definitiv nicht passieren. Also da gibt es, glaube ich, kein Zurück mehr. Aber Helmut Marko hat einen anderen Namen fallen gelassen. Also erstmal hat er, das haben wir auch inzwischen schon berichtet auf der Website, hat der Brandon Hartley bestätigt bis Saisonende. Die Entscheidung haben wir jetzt erstmal so getroffen. Wobei auf meine Nachfrage hin, das ist jetzt wirklich in Stein gemeißelt, hat er gesagt, was ist in der Formel 1 schon in Stein gemeißelt. Also ich glaube, es ist eine halbsichere Entscheidung, dass Hartley die Saison zu Ende fahren wird. Auch Honda hat ja den Wunsch geäußert, dass man einen japanischen Junior gern bei Toro Rosso platzieren würde. Da gibt es aber einfach noch keinen, der jetzt unmittelbar Formel 1 reif wäre. Fukuzumi braucht noch ein paar Jährchen, glaube ich, wenn er überhaupt vom Talent dazu in der Lage ist. Aber einen Namen hat Helmut Marko von sich aus genannt, den er jetzt schon aus dem Red Bull-Kader reif sehen würde für die Formel 1, nämlich Dan Ticktum. Das ist, glaube ich, derjenige, der am ehesten momentan Chancen hat, Brandon Hartley zu beerben. Da ist die große Frage natürlich, reicht das mit den Superlizenzpunkten, dass er wirklich Formel 1 machen kann nächstes Jahr? Aber ich glaube, das ist der Kandidat, der momentan intern auf Pole Position steht, ganz klar für den zweiten Toro Rosso Platz.
Okay. Also meinst du nicht, dass ihr in Zukunft bei KFC frühstücken geht?
Das kann ich mir nicht vorstellen, weil Gelael so viel Geld der auch mitbringt, aber ich glaube, man hat sportlich enden wollen das Vertrauen in ihn. Natürlich ist es immer eine Frage des Geldes auch ein bisschen, aber gerade Red Bull ist nicht abhängig jetzt von irgendwelchen Mäzenen. Was ist die Mehrzahl von Mäzenen, weiß ich, die da Geld reinpumpen. Ja. Daher glaube ich eher nicht, dass Gelael wirklich für einen Stammcockpit-Thema ist. Ich glaube tatsächlich, Dan Ticktum hat da die besten Chancen. Vielleicht wird man ihn auch irgendwo Superformula oder ähnliches fahren lassen, damit man die Superlizenzpunkte zustande bringt. Aber da war Helmut Marko relativ klar in seiner Ansage, dass das derjenige ist, der da am ersten aufgebaut wird dafür gerade.
Glaubst du, dass Helmut Marko manchmal ein bisschen bereut, Daniel Kiat so vom Hof gejagt zu haben? Weil dann wäre er eventuell wieder Russian Time jetzt bei ihm, ne?
Ich glaube, Helmut Marko ist kein Mensch, der Dinge bereut. Aber eins ist klar, und das hat er auch mehrfach gesagt, dass es nie eine Frage davon war, des fahrerischen Könnens bei Daniel Kwiat, sondern ich glaube, da ist einfach ursprünglich mal in Kwiats Kopf sind Dinge passiert, und dann hat man auch in Gesprächen, Kwiat ist trotzdem, glaube ich, so wie ich ihn kennengelernt habe, eher ein Fahrer der sensiblen Sorte, und das hat mit dieser knallharten Art von Helmut Marko irgendwie nicht so zusammengepasst. Da ist einfach zu viel zerbrochen gewesen, dass das noch möglich gewesen wäre. Würde man Helmut Marko heute fragen, ob Dani Kwiat schneller vom Lines-Auto fahren kann als Brandon Hartley, würde er, glaube ich, relativ offen Ja sagen. Da zweifelt auch keiner dran. Aber der Weg zurück, den gibt's, glaube ich, nicht mehr. Da ist zu viel vorgefallen.
Ja, Toro Rosso ansonsten mit einer Leistung, die hoffentlich in Großbritannien besser sein wird. Großbritannien ist das Stichwort, denn gleich im nächsten Segment werden wir ein bisschen auf den großen Preis von Großbritannien vorausschauen, aber auch das verknüpfen mit einer Diskussion, die aufgekommen ist, auch in unserer Facebook-Gruppe zum Thema Reifen. Denn wir haben in Großbritannien natürlich wieder den Fall, dass schmalere Laufflächen dort sein werden, 0,4 Millimeter schmalere Laufflächen. Und das erregt die Gemüter bei uns in der Gruppe und auch bei uns hier im Podcast natürlich. Wir blicken voraus auf den großen Preis von Großbritannien nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de liefert dir meinsportradio.de vom 4. Juni bis 15. Juli täglich neue Podcasts, Vorberichte, Analysen, Hintergründe und alle Infos zu allen Teams. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Herzlich willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Ole Waschka und unser Experte Christian Immervoll, der Chefredakteur unserer Partnerwebseiten motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com ist auch wieder da. Und wir kommen jetzt zum größten Thema, was wahrscheinlich auch am Wochenende in Großbritannien interessant sein wird, denn uns erwarten, wie Ernst ja schon im zweiten Segment gesagt hat, heiße Temperaturen in England, untypisch, 30 Grad hochsommerlich in Silverstone. Da können wir gespannt drauf sein, was die Reifen da so hergeben, denn wir hatten in Österreich extrem hohe Asphalttemperaturen. Damit kamen bei vielen Teams die Reifen nicht klar. Es gab Blistering, also diese Blasenbildung auf den Reifen, viele Probleme, und bei uns in der Facebook-Gruppe ist das Thema Reifen etwas gewesen, über das viele sprechen wollten, unter anderem Marvin Kleppel. Er schreibt, Marie-Isola von Pirelli hat im italienischen Sky-Interview geäußert, man überlege momentan den 0,4 mm dünneren Alternativreifen bei noch mehr Grand Prix mitzubringen, da 6 Teams Probleme mit dem Blistering hatten. Daraufhin kam die Frage, warum man die 4 Teams, die in Sachen Reifenverschleiß offenbar bessere Arbeit gemacht haben, bestrafen möchte. Isola fand darauf keine Antwort und ging, ohne sich zu verabschieden, aus dem Interview. 0,4 mm klingt ja erstmal nicht viel, ist aber in der Formel 1 eine halbe Welt. Ich sehe darin ein wenig Wettbewerbsverzerrung. Die Teams haben es sich ziemlich bequem gemacht, dass es in den letzten Jahren meist nur ein Stop gefahren wurde. Die Zeiten sollten durch die neue Generation der Reifen aber vorbei sein. Nun fängt das Gemecker wieder an. Für mich völlig unverständlich, warum man überhaupt diese Diskussion eröffnet. Wie seht ihr das? Wettbewerbsverzerrung oder nötiges Sicherheitstool? Es geht nämlich darum, dass ja diese 0,4 mm schmaleren Reifen, dünneren Reifen, nur bei gewissen Rennen zum Einsatz kommen, nämlich aktuell in Barcelona, Paul Ricard war das der Fall, und natürlich auch am kommenden Wochenende in Silverstone. Erwarten uns da wieder größere Reifenprobleme? Mercedes, die ja gesagt haben, mit diesen dünneren Reifen kommen wir nicht so aus, kommen wir nicht so gut klar, werden die wieder Probleme haben? All das ist natürlich Spekulation, Christian, aber ich glaube, dieses Thema Wettbewerbsverzerrung, weil das bringen einige hier bei uns in der Gruppe auch rein, dieses Wort Wettbewerbsverzerrung. Philipp Stoppe zum Beispiel bringt das rein, aber auch andere. Ist das jetzt wirklich mal ein Thema, was wir mal anpacken sollten? wo man ernsthaft darüber sprechen muss, ob das Wettbewerbsverzerrung ist, weil tatsächlich ist es ja so, dass die Teams, die damit klarkommen, mit dem Reifenverschleiß in Österreich, ja tatsächlich bestraft werden würden.
Meiner Meinung nach ist es kein Thema, weil unmittelbar nach dem ersten Rennen, wo die eingesetzt wurden in Barcelona, da hat sich ja Sebastian Vettel dann auch so ein bisschen beschwert, aber dem verwechseln muss man, das ist ja nichts, was Pirelli jetzt einfach so entschieden hat, ohne mit irgendjemandem drüber zu sprechen. Das ist ja in Absprache passiert. Und interessant war dann beim Test nach dem Rennen, hat Sebastian Vettel, der ja dann auch selbst gefahren ist, auch die anderen Reifen probiert, die dann beim Test auch zur Verfügung standen, und musste dann so ein bisschen zähneknirschend zugeben, nee, eigentlich die Entscheidung war schon richtig. Dass dann natürlich ein Reifen vielleicht einem Team ein bisschen mehr hilft als dem anderen, ja klar, mag sein, aber da kannst du jetzt eine Grundsatzdiskussion drüber führen, weil der härteste Reifen liegt vielleicht auch dem einen Team besser als dem anderen, der softere möglicherweise auch und dann umgekehrt. Das ist, glaube ich, nichts, wo man eine Verschwörungstheorie anwenden muss. Ich glaube, das ist halt einfach so passiert. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass Pirelli da einen Alleingang gemacht hat, und noch weniger ist es so, glaube ich, dass irgendjemand Pirelli geflüstert hat, bitte bringt die Reifen, weil das hilft uns. Ich glaube, das ist halt einfach so. Und Silverstone mit hohen Temperaturen auf einer Strecke mit sehr vielen langgezogenen, sehr schnellen Kurven und hohen lateralen Kräften kann potenziell schon ein Reifenthema werden. Andererseits, Österreich war jetzt eigentlich von der Streckenkonfiguration her nichts, wo man sagen müsste, das wäre wahnsinnig reifenmordend. Das war eher vielleicht der Asphalt, der in Österreich ja speziell auf Drainage ausgelegt ist, dass der sich vielleicht auf die Reifen auswirkt. Aber wir haben gesehen, in Barcelona war es ja auch dann den Verhältnissen entsprechend relativ schmerzfrei mit diesen Reifen. Von daher glaube ich nicht, dass das in Silverstone mehr Thema sein wird als in Österreich, sondern mein Gefühl sagt mir eher, ich glaube, in Silverstone wird das eher ein bisschen beruhigter sein, und es wird nicht dieses große Blistering oder Graining oder welche Effekte es da sonst so gibt, geben in der Form, dass die Reifen immer in diesem Jahr eine gewisse Rolle spielen. Wer kommt besser damit klar? Das wird garantiert auch in Silverstone der Fall sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass Mercedes damit ganz gut klarkommen wird. Aber letztendlich ist es wahrscheinlich so, wie der Ernst Hausleitner gesagt hat, von der Streckenkonfiguration her müssten da eigentlich alle drei Teams ganz gut voranliegen oder ganz ganz Kopf an Kopf liegen, weil da geht's relativ lang geradeaus. Da sagt man, das hilft Mercedes und vielleicht auch Ferrari ein bisschen. Es sind aber auch viele schnelle Kurven, da müsste der Red Bull wieder seine Vorteile haben. Also ich glaube, das Thema sollte man jetzt nicht größer machen, als es ist. Und was ganz sicher nicht der Fall ist, das glaube ich nicht, dass da irgendeine Form von Verschwörung oder Wettbewerbsverzerrung vorliegt.
Ja, es war nämlich Mercedes, die ja überhaupt schuld daran waren, wie ja viele sagen, dass es diese dünneren Reifen gibt, denn die hatten bei den normalen Reifen ja diese Blasenbildung. Alexander Loster bei uns in der Facebook-Gruppe, Ole, bringt die schnellen Kurven in Silverstone rein, Cobbs, Maggots, Beckett und Chapel. Die Vorderreifen werden sich sicher freuen, schreibt ihr. Erleben wir zu dem Reifenplatzer wie vor ein paar Jahren. Ja, erinnern uns an dieses Rennen in Silverstone, als wir, glaube, bei fast jedem Gefühl der Reifen mindestens einmal geplatzt ist, auch bei höchster Geschwindigkeit, und man ja auch damals bei Pirelli da reagiert hat. Ja, diese große Hitze, die Bläschenbildung. Bin gespannt, wie das in England der Fall sein wird. Glaubst du, wir sehen dann zumindest mal mehr Stopps? Weil das ist ja auch so ein bisschen das Ansinnen gewesen von Pirelli, mehr Boxenstopp-Strategien zu entwickeln oder die Teams dazu zu bringen, mehr Boxenstopp-Strategien zu entwickeln, was ja aktuell ja eher in die Hose geht. Denn bei den meisten Rennen ist es tatsächlich ein Einstopprennen.
Ja, also nach der Logik wird dann Silverstone auf jeden Fall ein Einstopprennen. Also, das ist ja, wir reden ja immer irgendwie die ganze Saison schon darüber. Wäre natürlich schön. Vielleicht ist man bei dem anderen Team dann auch eben gezwungen, das zu tun. Ja, mal aus der Bequemlichkeit so ein bisschen rauszukommen oder von der Gewohnheit loszukommen, besser gesagt. Man redet natürlich jetzt über Silverstone, weil es vor ein paar Jahren eben dieses Rennen gab, wo es tausende Reifenschäden gab. Denke, dass das dieses Jahr nicht so sein wird. Ich denke, dass es schon ungefähr auch wie auf anderen Strecken sein wird. Aber letztendlich kommt es wieder darauf an, wer mit den Reifen besser zurechtkommt, denke ich. Das ist in der Saison jetzt bis jetzt immer so gewesen. Lewis Hamilton will natürlich wieder gewinnen, so eigentlich wie gewöhnlich in Silverstone, so ein bisschen. Aber ich denke, dass Ferrari hier auch gut sein wird und auch mit den Reifen sehr gut umgehen wird. Die Reifen sind natürlich härter. Also man fährt ja, glaube ich, auch die härteste Mischung. Also ja, man nimmt sie mit, denke ich mal. Man fährt sie natürlich nicht. Und das wird halt ganz interessant, aber in der Kombination wird es wahrscheinlich dann doch wieder auf ein Einstopprennen hinauslaufen, denke ich mal.
Mittlerweile muss man ja die Frage stellen, Christian, sollte man wieder zu den Reifen zurückkehren, die gar nicht gewechselt werden müssen? Also weg vom Boxenstops.
Puh, schwierig. Also, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Einen Vorteil hätte es natürlich, weil heute die Rennen, da das wenig überholt wird, glaube ich auch manchmal einfach in den Köpfen der Strategen und Fahrer drin ist. Wir haben die Gelegenheit, es beim Boxenstopp zu richten. Wenn du das jetzt wegnimmst, musst du es auf der Strecke versuchen. Ja. Also in dem Sinn wäre es vielleicht sogar tatsächlich hilfreich. Auch die Enden der Rennen wären vielleicht spannender, weil du halt echt, wenn du mit den Reifen durch bist, keine Möglichkeiten mehr hast, in irgendeiner Form darauf zu reagieren. Ja, hat Charme. Müsste ich aber mal zu Ende denken, um ehrlich zu sein. So meine spontanen Gedanken, habe ich jetzt gesagt, sehr viel mehr fällt mir dazu gerade nicht ein.
Das gab es ja auch schon in der Formel 1. Ich glaube, es war 2005 damals, als Kimi der Reifen in der letzten Runde auf dem Nürburgring geplatzt ist.
Ja, interessant wäre ja einfach, dass man sagt, man muss keinen Pflichtboxenstopp machen, sodass man durchfahren könnte.
Oder so, ja, genau. Oder so.
Das wäre ja, weil das 2005 hat ja dann zu dem tollen Rennen in Indianapolis geführt, also legendäres Rennen. total gute Action und so. Das ist ja auch albern, dass man sagt, man darf nicht zum Reifenwechsel in die Box kommen. Total bescheuert. Sondern man kann ja auch einfach sagen, ihr müsst nicht zum Boxenstopp kommen. Die meisten würden es wahrscheinlich trotzdem tun und ich glaube, das wäre dann wieder interessant, weil dann wird es wirklich verschiedene Strategien geben. Dann würdest du vielleicht Marcus Ericsson sehen, der sagt einfach, komm, wir nehmen einfach die härtere Mischung, wir fahren einfach durch, fährt vielleicht so in die Punkte, dann ist es vielleicht so, dann versucht es vielleicht Mercedes durchzufahren, die schaffen es dann aber nicht, müssen dann nochmal in die Box gegen Ende des Rennens, währenddessen zum Beispiel Ferrari wirklich zum Boxenstopp ganz regulär kommt und dadurch einen Vorteil hat. Also es könnte ganz interessant sein, sollte man mal drüber nachdenken, weil es ist ja jetzt auch schon so, dass die Boxenstopp eigentlich nicht wirklich was bewegen. Ja, also mal abgesehen jetzt von Australien, wo ja regelmäßig dann Sebastian Vettel als erster dann nach dem Boxenstopp wieder rauskommt. Aber an sich ist es ja nur dazu da, um die Regel irgendwie zu erfüllen. Klar, jetzt in Österreich hätten wir das mit dem Virtual Safety Car und so, aber letztendlich kommt man halt einmal in die Box, wechselt die Reifen, fährt man wieder raus, aber es macht eigentlich keinen großen Unterschied. Im Gegensatz zu früher, wo man dreimal die Reifen gewechselt hat, wo man natürlich auch nicht wusste, wer ist jetzt eigentlich vorne. Von daher wäre das vielleicht eine ganz interessante Idee. Interessant wäre auch, ich glaube, es gibt ja immer noch die Regel, dass man einen gewissen Reifensatz, eine Mischung fahren muss. Vielleicht sollte man das auch abschaffen, weil die Leute, die fahren eh alle das Gleiche, wenn man ehrlich ist. Also vielleicht da ein bisschen wieder in die freiere Richtung gehen, so wie es ja früher auch war, Anfang der 90er, Ende der 80er, wo es ja auch Boxenstops gab, die waren aber nicht verpflichtend. Und ich denke, das wäre eine ganz gute Idee.
Damals konntest du ja sogar auch Reifen unterschiedlicher Härtegrade draufschrauben aufs Auto. Also auch bin ich deiner Meinung, Ole, dass das vielleicht tatsächlich ein bisschen Abwechslung reinbringen würde.
Also vielleicht auch Ideen für euch. Also wenn ihr auch noch irgendwie bei diesem Brainstorming mitmachen wollt, gerne in unserer Facebook-Gruppe, Hashtag StartingGridMSR bei Twitter. Also ich glaube, da können wir auch gemeinsam an den Austausch gehen und Ideen entwickeln. Und vielleicht ist der andere ein oder andere ja bei F1 Fanvoice dabei und da gibt es mal eine Umfrage, wo man das mal reinbringen kann. Also da vielleicht so eine kleine Revolution in Anführungsstrichen zu machen, ein bisschen was zu verändern in der Richtung. Christian, einen weiteren Reifenhersteller in der Formel 1? Ist wahrscheinlich unrealistisch, ne?
Also ich wäre ein großer Fan davon, wenn wir wieder Reifenkrieg hätten, rein persönlich betrachtet. Pirelli hat sich firmenphilosophisch immer dagegen geäußert und auch in der Formel 1 insgesamt ist es momentan kein Thema, weil man einfach sagt, unterschiedliche Reifenhersteller treiben mit der Entwicklung, die sie dann betreiben, weil der Reifen kann halt wirklich, und das hat man gesehen in Phasen, wo zwei Reifenhersteller da waren und einer hat einen Vorteil gehabt, also da wirst du unweigerlich ein Entwicklungsrennen kriegen und das kostet wahnsinnig viel Geld. Das hat damals dazu geführt, dass wahnsinnig viel getestet wurde. Das geht heute nicht mehr vom Reglement. Das heißt, dann gehst du vielleicht ein Sicherheitsrisiko auch ein, wenn die ohne Testen extrem weiterentwickeln, um einfach konkurrenzfähig zu sein. Also es gibt schon plausible und gute Argumente, die zumindest in dieser Konstellation, wie die Formel 1 jetzt ist, dagegen sprechen, einen Reifenkrieg zu haben. Aber würde es der Formel 1 gut tun? Ja, ich finde schon, weil wenn man sich zum Beispiel an 97 erinnert, als Bridgestone in die Formel 1 gekommen ist, war jedes Regenrennen eigentlich ein Spektakel, weil Bridgestone beim Regenreifen einen riesigen Vorteil hatte gegenüber Goodyear, die etablierten Teams aber auf Goodyear gefahren sind und die kleinen Teams halt im Regen einfach ihre Chance gehabt haben oder teilweise auch im Trockenen. Wir erinnern uns an Damon Hill in Ungarn, im Arrows. Das sind alles Geschichten, die sind durch die Reifen entstanden. Also ich persönlich finde, es hat Charme. Ich kann aber auch nachvollziehen, die Gründe, die genannt werden, warum das momentan nicht passiert.
Ich glaube aber, wenn, um das noch kurz zu sagen, wenn, bitte, bräuchte man halt zwei zusätzliche Reifenhersteller. Sonst endet das wieder so wie mit Michelin und Bridgestone. Ich glaube, wenn noch mehr Auswahl da wäre, das ist ja auch bei den Motoren ähnlich, da ist ja jetzt auch nicht so die Vielfalt gegeben. Also vielleicht Pirelli, dann Hankook, glaube ich, liebäugelt ja so ein bisschen zumindest damit, vielleicht dann Michelin oder sowas. Ich glaube, das wäre dann wirklich interessant, aber das wird so schnell nicht passieren.
Natürlich hast du auch ein Problem, wenn du jetzt eine Situation kriegst, wo du sagst, ein Reifenhersteller ist dem anderen klar überlegen, weil dann werden früher oder später alle zu dem überlegenen Reifenhersteller wechseln. Aber da ist jetzt gerade am Telefon in meinem Kopf eine verrückte Idee entstanden. Wenn man dann sagt, zum Beispiel, es gibt jetzt, weiß nicht, Goodyear und Bridgestone und von mir aus noch Michelin dazu, und man sagt einfach, man schüttet aus dem Preisgeldtopf der Formel 1 Summe X, weiß der Geier, 200 Millionen Dollar aus. Die werden auf diese Reifenhersteller aufgeteilt, also 100 Millionen Michelin, 100 Millionen Bridgestone. Wenn da jetzt 8 Teams Bridgestone fahren, weil das der bessere Reifen ist, teilen die sich 100 Millionen Prämiengeld untereinander auf. Wenn 2 Teams bewusst den schlechteren Reifen fahren, kriegen die jeder 50 Millionen, also mehr Geld, den Topf aufteilen. Das wäre natürlich irgendwie eine spannende Dynamik, weil dann kannst du den kleineren Teams einfach finanziell ein bisschen unter die Arme greifen und auch dieses Einnahmenthema ist ja gerade eins. Ihr habt mich da gerade auf einen spannenden Story-Ansatz gebracht. Ich glaube, das werde ich mal ein paar Leute fragen in nächster Zeit.
Guck mal, ja, so macht Starting Grid auch Stories. Über eure Stories, da müssen wir gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen, haben dann nämlich ja Kritik Richtung motorsporttotal.com bekommen, wollen aber dann die kurze Vorschau auf Großbritannien noch ein bisschen rund machen und dann nehme ich die Frage von Basti gerne rein. Ich habe den Eindruck, dass Mercedes in diesem Jahr schon die ein oder andere Schwäche mehr zeigt als in der jüngeren Vergangenheit. Aber Ferrari schafft es meiner Ansicht nach aus irgendeinem Grund nicht, diese Schwächen dann auch wirklich voll zu nutzen. Auch deshalb ist Mercedes für mich nach wie vor Favorit auf den WM-Titel. Wie sehen wir das? Auch mit Hinblick natürlich auf diesen großen Preis von Großbritannien da, wo Fehler auch eigentlich bestraft werden müssen, wenn man gewinnen will, Christian.
Ich sehe es genauso wie der Leser, um es kurz zu halten. Also ich sehe, dass beide Teams, und für mich kommen nur noch Mercedes und Ferrari in Frage, um Weltmeister zu werden, Red Bull hin oder her. Aber beide Teams haben dieses Jahr schon Fehler gemacht, sowohl die Teams als auch die Fahrer. Vom Material her schenken die sich nicht viel, Stand jetzt. Ich sehe Mercedes ein bisschen vorne, auf den meisten Strecken zumindest, nicht auf allen. Aber ich glaube, Toto Wolff hat schon recht damit, wenn er sagt, dass letztendlich diese WM dadurch entschieden wird, wer weniger Fehler machen wird. Und da ist die Frage, wer kann das jetzt abstellen? Weil man vergisst das so ein bisschen, aber es wurden wirklich viele Fehler gemacht. Ferrari hat ganz oft, Kimi Räikkönen hat das Qualifying im entscheidenden Moment versemmelt. Sebastian Vettel hat jetzt mit Sainz das Ding gehabt, dann die Nummer, für die er nichts konnte, in Shanghai mit Max Verstappen, hat doch selbst schon den einen oder anderen Fehler reingebaut. Lewis Hamilton am Boxenfunk, inkonstruktiv, Strategiefehler bei Mercedes. Also es ist schon relativ viel passiert dieses Jahr. Wenn es irgendjemand auf die Reihe bekommen hätte, diese Fehler nicht zu machen, würde der haushoch führen in der Weltmeisterschaft. Ist nicht der Fall. Aber der es jetzt schafft, das am schnellsten abzustellen, der hat, glaube ich, ganz gute Karten, Weltmeister zu werden.
Das gilt ja im Übrigen auch für Red Bull, ne? Also Max Verstappen und Daniel Ricciardo könnten auch weiter vorne stehen, sag ich mal.
Könnten sie? Richtig. Ja. Werden sie das in Großbritannien denn tun, Ole?
Ah, ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Red Bull ziemlich gute Chancen in Großbritannien wieder hat. Ist natürlich schon in gewisser Weise eine Powerstrecke, aber der Red Bull geht diese Saison gut, auch auf Powerstrecken, wie man ja jetzt gesehen hat. Und von daher glaube ich, dass die schon wieder da vorne mitfahren können. Und ich glaube auch, Max Verstappen ist jetzt auch hungrig. Der will jetzt auch ein bisschen mehr. Genauso wie Daniel Ricciardo. Der will sich natürlich auch nochmal empfehlen und zeigen und so. Und von daher wird das, glaube ich, wieder ein sehr spannender Dreikampf. Bin mal aufs Qualifying gespannt. Wie es da dann aussieht, da dürfte vielleicht Mercedes noch einen Vorteil hat. Aber wir sehen ja auch immer in den Rennen dieses Jahr, da ist immer irgendwie alles möglich. Und es ist nur ganz selten so, dass wirklich dass es einen Durchmarsch gibt. Also das hatten wir jetzt dieses Jahr noch nicht so häufig. Und von daher glaube ich, dass dann auch gute Chancen für alle drei Teams da sein wird, ob die Fans auch aufmerksam sein werden, dass klärt sich wahrscheinlich heute Abend, denn wenn England weiterkommt bei der WM, dann ist das Viertelfinale um 16 Uhr, da ist das Qualifying mit Glück gerade zu Ende, also könnte ein bisschen interessant werden dann. Mhm. Aber für uns Nicht-Engländer wird das, glaube ich, ein sehr spannendes Wochenende insgesamt.
Glaube ich auch. Hat man bei Red Bull Angst, dass die Renault-Zuverlässigkeitsbremse wieder einschlägt bei Daniel Ricciardo? War das motorenseitig, ist natürlich die Frage, aber man hat ja auch die Entwicklung beim Renault-Werksteam immer auch vor Augen. Der Turbo hochgegangen von Nico Hülkenberg, der jetzt einen neuen braucht. Auch Carlos Sainz war nicht zufrieden. Hat man dabei bei Red Bull auch ein bisschen Angst, dass diese Zuverlässigkeit auch wieder zuschlagen könnte oder die Unzuverlässigkeit in Großbritannien, Christian?
Also ich weiß nicht, ob die wirklich Angst davor haben. Was ich aber schon glaube, ist, dass Renault als Hersteller ist die Saison 2018 nicht fundamental wichtig, was das sportliche Endergebnis angeht. Für die geht es jetzt eher darum, den Grundstein zu legen, nächstes Jahr und übernächstes Jahr wirklich konkurrenzfähig zu sein und auch eine konkurrenzfähige Power Unit zu haben. Und da kann ich mir vorstellen, dass man sich jetzt auch sagt, okay, wir gehen in der Entwicklung einen relativ aggressiven Weg und akzeptieren dafür den einen oder anderen Defekt along the way, weil in der Formel 1 ist es halt, das ist historisch gesehen einfach so einfacher, ein schnelles Produkt zuverlässig zu machen, als ein zuverlässiges schnell. Von daher glaube ich, dass man da momentan einfach aggressiv vorgeht. Natürlich würden die sich wünschen, dass sie gleichzeitig zuverlässig wären, aber irgendwo müssen sie halt ein bisschen Kollateralschaden hinnehmen. Aber ich glaube tatsächlich auch vor dem Hintergrund, dass die Partnerschaft mit Red Bull vor dem Ende steht, dass man sich sagt, okay, wir können das jetzt riskieren. Unser Fokus ist ganz klar, wir wollen 2019 und 20 konkurrenzfähiger sein. Das ist für uns wichtig, nicht ob wir jetzt ein paar Punkte beim einen oder anderen Rennen mehr sammeln oder weniger. Und das ist, glaube ich, die Folge davon ist, dass wir dann und wann eben diese Motorschäden oder Defekte sehen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Test ja auch für Renault als Antriebshersteller gerade.
Okay. Dann werden wir gleich natürlich noch tippen, sind gespannt, wer wird Best of the Rest, werden das Ganze nächste Woche hier bei Starting Grid auch beleuchten und zwar dann auch mit einem Gast. Ole, wer wird denn nächste Woche bei uns in der Nachschau auf den großen Preis von Großbritannien da sein?
Nächste Woche wird da sein Felix von der Laden. Einige kennen ihn vielleicht als Dena, YouTuber und sehr Motorsport interessiert. Und der wird zu Gast sein und mit uns ein bisschen über die Formel 1 reden und natürlich so, was er so macht. Da ziemlich viele spannende Projekte. Also wenn ihr Fragen an ihn habt, dann immer gerne her damit in unsere Gruppe Starting mit F1 Fans oder auch direkt bei Facebook über unsere Seite oder über Twitter.
Ganz genau. Nico Kreiner, noch eine kleine lustige Anekdote. Der arbeitet nämlich in einem Hotel in der Nähe der Rennstrecke und da waren unzählige Holländer da. Die waren ziemlich gut drauf und der Sieg war der Stimmung ordentlich zuträglich. Und ihm ist aufgefallen, dass Max Verstappen geradezu vergöttert wird von denen und das meint er auch genauso. Aber gute Leute, trinkfeste Leute und wie Kevin sagen würde, richtige F1-Assis mit Jeanswesten im positiven Sinne. Ja, und ich glaube, das brauchen wir auch. Wir brauchen diese Formel-1-Assis an der Strecke. Die machen die Stimmung, die machen den Lärm. Und das war das erste Mal, ganz ehrlich, dieses Jahr, zumindest war das mein Gefühl, dass man beim Zieleinlauf sowas wie Jubel vernommen hat. Ja, dass man wirklich das Gefühl hatte, da brüllen Leute. Ja, schon kurz
davor sogar, ne? Also ja. Die zwei Runden davor, das war ja Wahnsinn. Also, ja, da das ist wirklich, ich glaube, es ist noch krasser als zu Schumachers Zeiten.
Zumindest also Holländer sind ja sehr laut, ne? Und das kommt dem Ganzen echt zugute und dass Fans lauter sind als diese Autos, die so leise sind, das muss so sein und deswegen alle, die zum großen Preis von Deutschland fahren, macht auch ordentlich Lärm, egal für welchen Fahrer, zeigt den Leuten aber draußen, dass wir das auch können, ja? Und wenn ihr aus Holland nach Deutschland kommt oder nach Belgien fahrt, dann dort natürlich auch. Ich glaube, davon profitieren wir alle und das macht einfach auch mehr Spaß, dann auch im Fernsehen zu gucken. Ist wunderbar, möchte ich gerne mehr von sehen und hoffe deswegen auch, dass Max Verstappen auch ein gutes Wochenende dort in England erwischt. Sami Sadi hat eine Frage gestellt, und zwar bezüglich des Tippspiels. Vielleicht könnte man kurz in 2 Minuten erwähnen, wie der Tipper der Woche so war, oder einen Tipper der Woche einführen, wie viele Positionen gut gemacht worden sind und so weiter und so fort. Ihm kommt der Podcast zu kurz. Ich nehme mal an, dass er der ist, der auf Platz 1 steht gerade und das erwähnt haben möchte mit 952 Punkten. Lieber Sammy, herzlichen Glückwunsch. Aktuell bist du auf Platz 1. Einen Preis können wir immer noch nicht vermelden. Das muss erst offiziell in trockenen Tüchern sein. Deswegen können wir es noch nicht. Wir hoffen aber, das bald machen zu können. Tippt aber fleißig weiter. 100 Punkte war beim Großen Preis von Österreich der Topwert. Der wurde erreicht von der Loki, Eve 2000, Grilsen, Nilos 23, Michusch und Kevin Scheuren. Das war an dieser Stelle.
Ich möchte sagen, dass ich 98 Punkte habe.
Also. Ja, trotzdem Tagessieger. Ja, ich habe jetzt 0,10 Tagessieger Bonuspunkte für das Ende. Dankeschön. Ja. Also tipp fleißig mit. Wir haben das im Blick und wir erwähnen das auch, versuchen das immer zu erwähnen, aber manchmal kommt einfach so viel noch extra Stoff rein, dass das ein bisschen untergeht. Untergehen soll auch nicht ein Kommentar von Christian tun, lieber Christian. Er würde mal gerne von dir, von Herrn Nimmervoll wissen, warum die Seite motorsporttotal.com qualitativ so weit abgestürzt ist. Bin seit langem Leser der Seite. Am besten fand ich es um die Jahre 2006, 2007. Hochwertige Artikel, kaum Boulevard, keine hetzerischen und reißerischen Artikel, also genau das Gegenteil von heute. Der Artikel hier sagt doch schon alles. Alleine bei der Überschrift fasse ich mir an den Kopf, dem neuen Besitzer sind Klicks wohl wichtiger. Bedauerlich, was daraus geworden ist. Er spielt auf einen Facebook-Post an. Keine Chance für Pascal Wehrlein official, aber Pierre Gasly bleibt auch 2019 und Brandon Hartley darf zumindest die Saison zu Ende fahren. Plus diesen Verrückten hat Helmut Marko auf dem Zettel. Und ich denke, auch dieser Podcast soll für dich, Christian, die Möglichkeit sein, darauf zu antworten.
Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass wir jedes Feedback auch dieser Art, solange es konstruktiv ist, das ist es leider nicht immer, in dem Fall aber schon, dass wir das sehr ernst nehmen und auch zum Anlass nehmen, zu hinterfragen, was wir tun. In dem konkreten Fall, vielleicht gehe ich darauf zuerst ein, finde ich es nicht ganz unberechtigt, was wir gemacht haben. Also letztendlich war es eine Darstellung von Fakten, dass Pascal Wehrlein keine Chance hat, dass Pierre Gasly gesetzt ist und Hartley ausgetauscht werden soll. Woran sich der Leser, glaube ich, stört, ist dieses ansatzweise Clickbait mit dem Verrückten. Der redaktionelle Gedankengang dahinter ist halt ganz einfach der, dass ein Dentiktum, um den es nämlich da geht, kennt halt keiner. Und Helmut Marko hat den wörtlich als Verrückten bezeichnet. Deswegen fanden wir es legitim, das so abzubilden. Natürlich hat der Leser in einer Sache schon recht. In einer Zeit, in der Social Media, Google und Co. die Wahrnehmungsspanne von Lesern auch dramatisch verändert haben, ringen wir natürlich um Aufmerksamkeit und stehen viel mehr in Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der Personen, die uns lesen sollen oder von denen wir uns wünschen, dass sie uns lesen. Und teilweise kriegst du halt diese Aufmerksamkeit nur, wenn du dir überlegst, so wie gestalte ich jetzt dieses Produkt oder diesen Artikel, der dann auf den Leser wartet, in der Verpackung möglichst attraktiv. Das ist ja nichts anderes als das, was passiert bei irgendwelchen Schokoriegeln oder ähnlichen Produkten im Supermarkt. Auch die versucht man möglichst attraktiv zu verpacken. Warum wir diese Kritik trotzdem immer ernst nehmen, ist, weil mir natürlich klar ist, dass das ein schmaler Grat ist, wo man sagt, so, bis hierher ist es noch seriös und ab dem Punkt ist es nicht mehr vertretbar. Ich will auch gar nicht behaupten, dass wir da immer das richtige Mittelmaß finden. Ich kann aber sagen, wir bemühen uns sehr darum und hinterfragen das auch ständig. Aber der Leser hat schon recht. Die Zeiten haben sich da geändert. 2006, 2007 war das Userverhalten noch ein ganz, ganz anderes, als das heute der Fall ist. Weil damals hast du Stammleser gehabt, die sind bei dir auf die Website gegangen, haben die Newsübersicht angeguckt und sich so dann den Content gezogen, den sie halt konsumieren wollten oder auch nicht. Wohingegen du heute schon ein wesentlich größeres einen Anteil von Lesern eben über Suchmaschinen wie zum Beispiel Google kriegst oder über Facebook. Und dann musst du irgendwie dein Publikum erstmal dafür begeistern, das, was sie dann zu lesen kriegen, dass sie da überhaupt erstmal draufklicken. Was tatsächlich ein bisschen ein Problem ist, ist, dass man einerseits versucht, mit Headlines und Teasern natürlich möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren. Wie gesagt, mit Maß und Ziel versuchen wir das zu tun. Gleichzeitig versuchen wir aber in den Artikeln immer faktisch richtig zu sein. Das gelingt uns wahrscheinlich nicht immer, aber wir versuchen unser Bestes dazu. Was ich interessant finde an dieser Kritik und ganz ehrlich, das kann ich nicht nachvollziehen, aber interessant finde ich es deswegen, weil wir das immer wieder mal von Lesern geschrieben bekommen, dass in der guten alten Zeit, also sprich so 2006, 2007, 2008, also vor 10 Jahren, die Qualität unseres Portals wesentlich höher war. Das kann ich nun tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen, weil so ehrlich müssen wir in der Retrospektive sein, dass wir damals sehr, sehr weit weg waren vom Paddock und von Insider-Kontakten. Da, natürlich hatten wir auch damals schon unsere 3, 4, 5, 6 Ansprechpartner, die uns immer wieder mal mit irgendwelchen Infos gefüttert haben. Aber dass wir wirklich bei den meisten oder fast allen Teams irgendwelche Ansprechpartner haben, mit denen man dann auch mal einfach nur Hintergründe besprechen kann, ohne dass man die tatsächlich zitiert. Da sind wir heute um Meilen weit weiter, als wir das damals waren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht Teil der Wahrnehmung bei manchen Lesern ist, weil wir, wenn du mit solchen Leuten hinter den Kulissen sozusagen sprichst, kriegst du natürlich manchmal Informationen, die für denjenigen, der sie dir gibt, für den ist es wichtig, dass sie nicht auf ihn zurückfallen. Deswegen gibt es ja auch ein Redaktionsgeheimnis und solche Geschichten. Das ist im Motorsport natürlich jetzt nicht so wichtig, wie es in der Politik zum Beispiel ist. Aber das Prinzip ist das gleiche, auch wenn es weniger Bedeutung hat. Und ganz häufig haben wir von Lesern dann schon Zusendungen gekriegt, ja, wenn ihr euch so sicher seid, dass das so ist, warum schreibt ihr denn dann nicht irgendwie Zitat, der und derjenige hat es gesagt, das geht aus genau dem Grund nicht. Weil wenn du von solchen Leuten Informationen kriegst, ist es für die elementar wichtig, dass ihre Identität auch geschützt bleibt. Das heißt, so manches wirkt vielleicht so, als würde sich der Autor aus den Fingern saugen, aber ich kann versichern, dass alles, was in unseren Artikeln steht, irgendwo herkommt und wir nicht frei erfinden. Dass wir, und das ist unsere Aufgabe, dass wir dann filtern, weil Quellen, die du hast, haben natürlich immer Interessen. Also da gibt ja nicht einen Journalisten, was einfach, weil er gut Freund ist, sondern der hat auch ein Interesse, das dahinter steht. Unsere Aufgabe ist es zu filtern und zu entscheiden, wer will dich denn jetzt welche Botschaft vermitteln und was ist tatsächlich faktisch richtig. Dem versuchen wir uns zu nähern. Und ja, also wie gesagt, das ist auch bei uns eine ständige Diskussion, die Aufmachung der Artikel insbesondere. Ich verstehe nicht die Kritik, wirklich nicht, dass 2006/2007 das Portal besser war. Es war anders. Es war damals, wenn man es jetzt mal plump formuliert, von Fans, wie wir das auch waren, für Fans gemacht. Inzwischen haben wir uns da halt weiterentwickelt, bin ich tatsächlich der Meinung, auch aus der Branche kriegen wir dieses Feedback, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Und was dieses Clickbait, finde ich, ist ja jetzt auch in dem Fall ein hartes Wort. Aber wie gesagt, da hinterfragen wir uns auch immer wieder selbst und sind auch, wenn jemand konstruktiv da uns Zuschriften schickt, hinterfragen wir uns da auch selbst, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist in einer Zeit wie der heutigen, wo es halt wirklich so ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leser immer geringer wird, weil sie auch immer mehr Angebote einfach konsumieren. Und natürlich ist ein Teil dieser Diskussion auch, glaube ich, dass viele Leser, gerade bei den Facebook-Postings, gar nicht mehr die Artikel lesen, die dann dahinter stehen, sondern die machen sich ihr Urteil nur auf Grundlage der Headlines oder der Facebook-Texte. Die sagen aber natürlich nicht viel aus. Das ist für uns ja nur die Angel, die wir auswerfen, sozusagen, um den Leser nicht aus dem Teich raus, sondern in den Teich ziehen zu können. Da verändern sich gerade Dinge. Aber wie gesagt, ich bin sehr dankbar für solche Kritik. Wir setzen uns damit auch auseinander und sehr gern können sich Leser auch, da gibt es ja auf unserer Seite auch die Möglichkeiten dazu, wenn man ganz oben auf den Namen der Autoren klickt, kommt man zum Kontaktformular und da freuen wir uns auch über alle konstruktiv geäußerten Kritiken über unsere Website. Also das ist nicht so, dass wir das auf die leichte Schulter nehmen oder in die Tonne werfen. Da überlegen wir uns schon, ob wir denn darauf reagieren müssen. In einem oder anderen Fall mag es vielleicht auch so sein, wie in diesem konkreten jetzt, dass ich sage, ich bin da, auch wenn es nicht alle gut finden, schon einverstanden damit, wie wir das gemacht haben. Gibt auch andere Fälle, wo so eine Kritik dann vielleicht berechtigt ist und wo man dann im Nachhinein sagen muss, hätte man das jetzt so plakativ darstellen müssen oder hätte man da auch einen seriöseren Weg gehen können. Also wie gesagt, da sind wir sehr, sehr offen für Dialog mit den Lesern auch.
Wir auch. Also wenn ihr Kritik in unsere Richtung habt, gerne bei iTunes eine Rezension schreiben. Dort könnt ihr auch Anmerkungen, Kritik unterbringen, so wie Lasimoto das gemacht hat. Er hat uns aber 5 Sterne gegeben. Das ist natürlich unsere Lieblingsbewertung, ganz klar. Er schreibt, ich bin erst Anfang April 2018 auf euren Podcast gestoßen, da ich in Südamerika auf Reisen war und ich keine Möglichkeit hatte, die ersten 3 Grand Prix zu schauen, dank Geoblocking und wenig Begeisterung vor Ort an der Formel 1. Seither seid ihr 3 nicht mehr aus meinem Formel 1-Fan-Dasein wegzudenken. Top-Themen, Top-Analysen, immer viel Diskussion, Stoff, indem ihr kein Blatt vor den Mund nehmt und ihr helft mir persönlich, mich von Podcast zu Podcast besser in der Formel 1 auszukennen und einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können. Danke dafür und weiter so. PS, Christian, du bist der Beste.
Ja, danke. Vielleicht, Kevin, ich weiß nicht, ob die Zeit dafür noch ist. Haben wir noch kurz 2 Minuten?
Ja, klar.
Weil ich würde noch ganz gern zu meinem Verteidigungsvortrag von gerade eben vielleicht noch eine Sache ergänzen. Was die Leser teilweise auch nicht unbedingt sehen auf den ersten Blick, und dafür habe ich Verständnis, weil wir auch häufiger die Kritik kriegen, ja, die Portale sind ja überschwemmt mit Werbung. Ich stimme zu. Auch wir würden uns wünschen, dass es mit weniger Werbung geht. Tatsache ist nun mal, wir haben wirtschaftliche Realitäten, und das ist jetzt nicht so, dass ein Unternehmen wie das unsere einfach aus 2, 3 Jungs bestehen, die sich zu Hause im Wohnzimmer zusammensetzen und alles, was du an Kosten hast, ist irgendwie das Notebook, das du bezahlen musst. Also da steckt schon wesentlich mehr dahinter. Das fängt an bei Servern, das fängt an beim Redakteursteam von 23 Mann, die alle davon ja auch leben können müssen, dass sie das beruflich tun, und die wir auch brauchen in der Stärke, um einfach einen gewissen Qualitätsanspruch erfüllen zu können. Und das heißt auch, wenn wir so ein Angebot kostenlos zur Verfügung stellen, weil früher hat man halt für eine Motorsport aktuell oder für Bücher oder was auch immer ist man in einen Kiosk gegangen und hat dafür bezahlt. Das ist ja bei uns nicht so. Aber irgendwo müssen wir auch unser Geld verdienen, um unsere Mitarbeiter zahlen zu können. Man kann mir vertrauen, dass es nicht so ist, dass sich irgendwie unsere Chefetage die Tausende reihenweise in die Taschen steckt. Auch auf der höchsten Management-Ebene bei uns ist es wirklich so, dass das mit großer Leidenschaft betrieben wird. Aber natürlich müssen wir auch die Kosten erstmal tragen, und es muss wirtschaftlich sich rechnen, und niemand kann sich leisten, weil wir eben keine schweren Millionäre irgendwo haben, die endlos bereit sind, Geld in so ein Ding zu pumpen. Das heißt, irgendwo muss es wirtschaftlich vernünftig gemacht werden, und das ist einfach der Grund für Werbung, für Refinanzierung, und da kann ich nur um Verständnis dafür bitten. Auch mich nervt das manchmal, klar, nicht nur bei uns, auch bei anderen Webseiten ist das ja der Fall, aber man muss sich immer wieder vor Augen führen, früher hätte man dafür bezahlen müssen, um die gleiche Information in wesentlich geringerem Umfang wesentlich später, Motorsport aktuell zum Beispiel, hast du ja frühestens immer am Dienstag gekriegt. Also was wir da für null Geld anbieten, muss sich halt irgendwie finanzieren, und Werbung ist da halt der Grund dafür. Insofern bitte ich da auch um Verständnis dafür, dass wir da nicht immer den userfreundlichsten Weg gehen können. Wir müssen halt auch irgendwie unsere Mitarbeiter zahlen.
Ja, ich glaube, es war auch sehr wichtig, dass du was dazu sagst, denn ich glaube, es ist auch ein Thema, was viele umtreibt, auch uns natürlich. Den Podcast, den gibt's kostenlos auf meinsportradio.de, und wir freuen uns über jeden, der uns abonniert, wir freuen uns über jeden, der weiter rausträgt, dass es uns gibt, und wir freuen uns über jeden, der gegen Christian Nimmervoll antreten will, und zwar im F1-Expertenquiz. Der kleine Preis von Starting Grid mit dem großen Preis für euch, nämlich 2x2 Karten für den großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring in Budapest, verlosen wir mit freundlicher Unterstützung von gpticketshop.com, eure Adresse, wenn ihr Formel 1 Tickets kaufen wollt, zuverlässiger Service, kommen aus Wien in Österreich, und die schicken die Tickets zum Beispiel mit UPS, das heißt absolut sicher, absolut schnell, und ihr habt da auch den besten Service, sind immer für euch da, gpticketshop.com, wenn ihr dort weitere Informationen und Tickets kaufen wollt, und die stellen 2x2 Karten bereit für den großen Preis von Ungarn am Ende des Monats. Was ihr dafür tun müsst, ist euch zu bewerben bei mir, kevin.scheuren@meinsportradio.de, mit ein paar Worten, warum gerade ihr gegen Christian Nimmervoll antreten solltet, und dann nehmen wir am kommenden Montagabend die Ausgabe zum kleinen Preis von Starting Grid auf. Also wir hoffen, dass sich Leute bewerben, dass Leute mitmachen wollen, die auch nach Ungarn fliegen können, denn es sind nur diese beiden Tickets, in Anführungsstrichen nur diese beiden Tickets für jeweils eine Person, also 2x2 Teilnehmer, und Transfer, Übernachtung von Deutschland nach Ungarn müsst ihr alles selber leisten, aber die Tickets, die stellen wir euch zur Verfügung, beziehungsweise gpticketshop.com, und es wird ein schönes Quiz, es wird, glaube ich, Spaß machen, sehr unterhaltsam, und auch mal zu sehen, wie Christian Nimmervoll sich im Quiz tut gegen euch, gegen die ihr ja auch Ex-Formel-1-Experten seid, finde ich ganz spannend. kevin.scheuren@meinsportradio.de, wenn ihr dabei sein wollt beim kleinen Preis von Starting Grid, das Expertenquiz gegen Christian Nimmervoll. Christian, hast du noch ein paar Worte für den Kontrahenten?
Ja, ich ermutige möglichst viele von unseren Zuhörern mitzumachen, weil ich bin kein lebender Heinz Brüller. Also ich sitze ja nicht in der TV-Kabine. Das gibt mir den Luxus, dass ich Informationen nicht immer sofort zur Hand haben muss. Und ich bin tatsächlich auch so, dass ich nicht alles im Kopf habe. Mein Handwerk ist das Recherchieren und Nachschlagen. Also ich bin kein wandelndes Lexikon. Deswegen bin ich gespannt. Der Leser hat absolut Chancen, mich zu besiegen, glaube ich. Schauen wir mal.
Und einen coolen Preis. Also in Ungarn könnt ihr mich dann zum Beispiel auch sehen. Und Christian ist auch da. Vielleicht machen wir ein großes Treffen dann auch mit den Gewinnern. Machen wir ein kleines Foto und trinken vielleicht ein Kaltgetränk zusammen. Mal sehen. Es bleibt natürlich noch, den großen Preis von Großbritannien zu tippen. Dann haben wir auch Feierabend. Ole, die ersten drei und die Pole Position, bitte.
Also, das ist echt schwierig. Übrigens, ihr könnt natürlich auch nach Ungarn fahren. Ihr müsst nicht fliegen. Also,
genau.
Vielleicht. Ja. Das vielleicht noch als Erklärung, nicht, dass einige denken, oh Gott. Nee. Ihr könnt natürlich auch mit dem Auto hinfahren oder mit der Bahn. Also, irgendwie... Wenn man, oder ihr könnt auch zu Fuß gehen, dann müsst ihr aber jetzt schon los. Pole Position, Lewis Hamilton. Der Sieg geht, das ist schwierig. Ich glaube, der Sieg geht mal an Valtteri Bottas. Und zweiter wird Sebastian Vettel vor Lewis Hamilton.
Okay, Christian?
Ich tippe auch Pole Position, Lewis Hamilton. Ich glaube an die Fähigkeit von Lewis Hamilton, dass er sich nach einem Rückschlag wieder erholen wird und wie so oft dann, wenn er unter Druck steht, ein bisschen wirklich sein Bestes abrufen kann. Daher glaube ich, dass er auch gewinnen wird. Ich glaube auch, dass der Ferrari und der Red Bull konkurrenzfähig sein werden. Deswegen tippe ich jetzt einfach mal Sebastian Vettel auf Platz 2 und Max Verstappen, der nach wie vor wieder ein fehlerfreies Wochenende abliefern wird, auf Platz 3.
Okay, ich sag Lewis Hamilton auf Pole. Kimi Räikkönen gewinnt das Rennen. Ich mache mal einen Risikotipp. Ich hatte zwar gesagt, Kimi Räikkönen gewinnt kein Rennen mehr in seiner Karriere. Da würde ich jetzt aber mal von abweichen. Kimi Räikkönen gewinnt vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel in Großbritannien. Wieso auch immer. Ja. Was sind eure Tipps? Sagt sie uns in unserer Facebook-Gruppe, wie der da reinkommt. Erzählt euch Ole gleich in seinen letzten Worten. Das war eine lange Ausgabe, eine intensive Ausgabe. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Christian, für dein Beisein heute.
Bitte, hat Spaß gemacht.
MST-Christian N, wenn ihr ihm bei Twitter folgen wollt. Meine Wenigkeit Kevin Scheuren findet ihr unter @ks_0811. Hashtag StartingGridMSR ist der Hashtag bei Twitter. Und wir haben auch eine Facebook-Seite, die ihr gerne liken könnt. Oder ihr kommt in unsere Gruppe. Die letzten Worte, auch in dieser Ausgabe, hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Wir haben jetzt wirklich alles gesagt, glaube ich, zum Großpreis von Großbritannien und natürlich auch zum Großpreis von Österreich. War, glaube ich, heute die längste Ausgabe, wenn man die Live-Ausgaben nicht mitrechnet, wenn mich nicht alles täuscht. Also genug Futter für euch, um euch die Zeit zu vertreiben bis zum Sonntag, wenn ihr zum Beispiel keinen Fußball guckt oder so. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Rennen. Sonntag kommt in unsere Facebook-Gruppe, StarterGrid F1 Fans. Einfach anfragen, dann werdet ihr da reingelassen. Macht beim Quiz mit, kleiner Preis von StarterGrid. Also, ihr könnt Karten für Ungarn gewinnen. Also, das würde ich mir aber nicht zweimal überlegen. Da würde ich auf jeden Fall mitmachen. Und, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin gilt natürlich für Nummer 1. Keep Racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.